So, liebes konsumierendes Volk, ich begrüße euch auf euren Plätzen und verweise euch sogleich auch auf dieselbigen. Liebes Volk, ihr dürft euch setzen und ich erteile mir selbst das Wort als autokratischem Maximalpotentaten, der hier mein Imperium errichte. Vom Mikrofon aus wird mir die Welt zu Füßen liegen. So mein Anspruch. Ich schaue hier aus dem Fenster und schaue also auf dieses Land, das ich bald regieren muss, unter anderem, da die Volksmassen mich rufen. Nun, eine schwierige Aufgabe. Ja, liebe Leute, willkommen zu Tischlein deck dich 133. Gestern erst veröffentlichte ich 112, die Volksmassen, die lieben. Und heute bin ich schon wieder am Start, noch ohne viel nachzudenken und so weiter. Ja, ganz klar, ich das inkorporiert in meinen Alltag. Das ist mein alter Ego hier, das Podcast-Ego. Ja, und da bin ich egoistisch, da will ich auf die Pauke hauen. Und ja, einfach, wie ihr es kennt jetzt. Gefechtsbereitschaft einnehmen, alle Luken schließen und abtauchen, um nach dem Nord Stream 2 Rohr zu suchen und es zu torpedieren mittels Torpedo. So wie ja jetzt diese Verschwörung aufgedeckt wurde, dass da das Gas aufblubbert ins Meer, weil das Gas leckt da wohl, ja, von irgendeinem Übeltäter. Ja, einfach in die Leitung geschlagen wurde. Wie auch immer, ich sage euch herzlichst willkommen und ja, herzlich seid ihr mir an die Brust gewachsen. Liebe Leute, jetzt ist mir auch ganz klar mit diesen ersten drei Folgen, die jetzt raus sind aus der Podcast-Batterie, es gibt kein Zurück mehr. Diese Grenze wurde überschritten, die Demarkationslinie. Der Krieg weitet sich aus, ja. Man weiß nicht, man kann es auch nicht mehr eindämmen. Eigentlich der Herrscher ist machtlos, so wie Putin und Xi. Ja, die sitzen da auch nur in ihrem Chefsessel und haben unter sich ein träges System, so wie ich heute nachlas über China. Ja, ich referiere hier einfach meine Lektüre-Erlebnisse. Und muss das auch weiter ganz klar so sagen. Früher habe ich mich noch eher geschämt, über Dinge zu sprechen, über die ich gar nichts weiß, aber dachte dann doch, das ist ganz gut, auch über die Kulturrevolution, wie ich sagte, referierte ich, ohne viel darüber zu wissen. Das ist doch der richtige Ansatz, denn als Theoretiker darf man das, über Dinge sprechen, über die man nichts weiß, sagte Žižek, und das gibt mir einfach Mut. Žižek, der auch so selbstbewusst ist, gibt mir hier den Mut, und ihn aber will ich verdrängen als größten Philosophen der Zeit und hier wirklich das Monopol aufstellen, errichten. Und ganz klar, da gibt es gar keinen Zweifel. Neben mir hat niemand das Recht, mehr zu sprechen. Und ist ja auch nicht nötig. Wenn es nötig wäre, hättet ihr längst mal einen Kommentar hinterlassen können. Nun ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus. Ja, wir wollen hier auch nicht völlig jeglichen Pluralismus wieder abschaffen, dann beim sozialistischen Aufbau. Aber da müssen wir schon ansetzen. Und ja, ganz klar. Also diese diffizile Frage. Nicht jegliche liberalen Rechte abschaffen, aber doch für einige unangenehme Zeitgenossen werden wir diese Rechte eben deutlich enger definieren und sagen, das müssen wir auch mal relativieren, denn ganz vulgär materiell werden ja von so vielen Milliarden Menschen noch nicht mal die Rechte, sondern das materielle Überleben negiert und einfach gesagt, egal, was halt noch rausspringt bei diesem Lohn, mit dieser Lohnarbeit, egal, das muss jetzt halt reichen, auch wenn es nicht reicht zum Überleben, das ist jetzt halt so, du kannst hier nur deinen Platz finden in der kapitalistischen Maschine. Und genau, da komme ich auf China, weil, was nämlich mein Punkt ist jetzt, ist auch ganz wichtig, ganz logisch an dieser Stelle meines Diskurses, diesen Knick zu machen, dem chinesischen Panda auch einen kleinen Knick oder wie auch immer, auch eine Relativierung ganz klar dem zu versetzen, so wie ich China nämlich schon immer über die letzten Jahre sah, bevor ich mich dann zum Kommunisten so wunderbar ranbildete und China nochmal in hellerem Glanzlicht erstrahlen sah, weil, ja, man ist da halt schon einen Schritt weiter, auch wenn man nicht im Endzustand der Geschichte ist, ist man doch schon einen Schritt weiter und das ist schon ein sehr entscheidender Schritt, die Frage, ob die KP herrscht oder nicht und ob der Liberalismus, der völlige Freiheitswahn, die Atrophie, die Erschlaffung jeglichen Wollens herrscht. Das ist ein Unterschied, der erstmal sehr wichtig ist. Aber trotzdem, was ich meine ist, dass China nicht so ein gefährlicher Gigant oder Konkurrent ist für uns, sondern auch noch mit sehr vielen ausgemachten Problemen zu kämpfen hat. Jetzt nicht nur durch die Pandemie, sondern diese Covid-Strategie von Xi könnte wirklich schon die Reaktion auf diese ausgemachten Probleme sein. Und eben eine Strategie beinhalten, um mit denen fertig zu werden. So wie ich eben las heute, das Gesundheitssystem ist da auch nicht wirklich so sattelfest. Und sehr viel mit Korruption wird dort gearbeitet, dass man dann einen Arzt bestechen muss, wenn man behandelt werden will und so weiter. Die Staatskrankenversicherung übernimmt fast keine Leistungen oder wenn, dann muss man im Voraus bezahlen selber. Ja, wie auch immer. Trotzdem ganz klar für mich, China als insgesamter Staat, da hat der Bürger, der arbeitet doch noch mehr Möglichkeiten und selbst wenn er es da zahlen muss, ja, immerhin hat er da ja die Möglichkeit, auch einen Job zu finden. Anders als in Brasilien oder solchen liberalen Demokratien. Und ja, dadurch kann er es ja dann doch wieder finanzieren. Nur trotzdem ist ganz klar, irgendwie, das ist auch eine sehr träge Masse, so eine Gesellschaft. Und ja, ich glaube trotzdem nicht, dass die Null-Covid-Strategie irgendwie notwendig wäre, um auch das Krankenhaussystem nicht zu überlasten. Nee, sondern das sieht man ja auch in anderen Ländern. Ja, aber wie auch immer, also das, wie auch immer, mit Covid das jetzt, lassen wir beiseite, sondern ja, da gibt es viele Probleme und es ist auch sehr träge, nicht ganz so träge wie Deutschland, dieser Tanker, der wirklich nur noch auf den Abgrund zusteuert, aber schon sehr träge, würde ich sagen. Und Xi Jinping, ein Staatschef, was kann der machen? Der kann da vielleicht ein, zwei Akzente setzen in seiner Amtszeit, aber mehr auch nicht. Und jetzt soll er ja wiedergewählt werden und ist aber auch schon 69, las ich. Asiaten sehen nie so alt aus, sagte meine Freundin. Ich war mir dann unsicher, ob das nicht rassistisch ist. Aber sie sagte, nein, auf keinen Fall. Also, dann sagen wir es einfach so. Ja, Asiaten oder wie auch immer, manche jedenfalls. Die haben so eine glatte Haut und wie auch immer. Blackstone Crack heißt es in den USA. Ja, die kriegen keine Falten. Und Xi ist jetzt aber auch so, habe ich gedacht, dass man ihm die Anstrengung der letzten Jahre anmerkt, irgendwie in seinem Gesicht. Sich die Furchen abzeichnen. Und jetzt soll er aber wiedergewählt werden bei diesem Parteikongress. Und da wird erwartet, dass auch herbe Covid-Kritik geäußert wird. Und das ist ja das Wunderbare, diese innerparteiliche pluralistische Demokratie, diese Diskussion, diese Auseinandersetzung um die richtige Sache. So wie letztes Mal in dem Artikel von Dart, mit dem ich doch eher herb ins Gericht gehen musste, auch ganz klar, aber doch waren ja viele wunderbare Punkte dabei, so wie der eben. Genau, so wie der zu dieser Sache. Welche Sache nochmal? Ja, ich bin ein bisschen verwirrt hier. Das ist auch... Also was er sagte, dass nämlich in der DDR ja um die richtige Politik gerungen werden konnte. Und so ist es in China, da kann man auch drum reden, kann man jetzt sagen, ja, was hat das eigentlich gebracht, Xi, mit deiner Covid-Strategie? Und hier in Deutschland, da ist aber so abgekoppelt. Es ist egal, keine, die Journalistenklasse traut sich nicht, Dissens zu äußern mit dem Kurs von Lauterbach. Und ja, es ist egal, es ist wirklich dieser Tanker. Und man glaubt, man kann ja alles frei sagen, genau. Aber es wird halt darauf geachtet, dass diese freie Meinung dann nicht mehr mitzählt, dass die dann als, ja, das böse Denken der Querdenker geframed wird, die einfach nochmal quer zu den Stromlinien denken. Und das ist scheinbar nicht okay. Und ja, also ja, das wollte ich einfach nochmal zum Ausdruck bringen. Ich sehe das so nicht mehr so wahr, kenne dieses Land nicht, aber vergleichend stellt man dann doch fest, wie da diese Propagandanarrative, warum unsere westlichen Ideale besser sind, eins nach dem anderen einfach zerschellen, zerbrechen an den Mauern der Realität, die ich hier ganz krass so wahrnehme, dass es wirklich eine demagogische, hundsdumme Politik ist, die ja vom Volk, von der Elite, von der intellektuellen Klasse, wie auch immer, von allen einfach mitgetragen wird. Hier in Deutschland, es wird gesagt, das ist dieses Deliberieren, das ist unsere Demokratie, die deliriert so schön, und das ist es, was wir Putin voraus haben, dass der einfach draufhaut mit seinem Holzhammer und eine Entscheidung trifft und sagt, so komm, jetzt hier Einmarsch, zack, zack, Kavallerie, stopp und los. Und ja, und hier ist aber wirklich dieses Delirium, und es ist deshalb auch so interessant, deshalb kann ich auch überhaupt erst so frei sprechen hier, weil man ja sieht, wie degeneriert diese Gesellschaft ist, wie sie selbst noch bereit ist, auf den Abgrund zuzusteuern, wirklich sich vom Gas abzuschneiden, von den Rohstoffen, wo dann natürlich die Industriebasis die Grundierung der Gesellschaft ein bisschen in Frage gestellt wird. Was ist dann mit dieser Industrie, heißt es immer bei Matthias Bröckers, ja, auch wenn ich da nicht so alarmistisch reingehen würde, als würde das alles eingehen, aber trotzdem, ja, irgendwie, ja, wenn es nicht gelingt, das Gas so zu ersetzen zu einem annehmbaren Preis, dann ja, steht da schon viel auf dem Spiel, würde ich sagen. An Arbeitsplätzen, sozialer Friede, wie es heißt, genau, dass die Arbeiterklasse weiterhin so apathisch ist und einfach alles abnimmt, resigniert hinnimmt, das steht dann vielleicht auf dem Spiel, aber wir eigentlich auch nicht, weil man die Deutschen ja kennt, wie sie sind, dass sie eben so apathisch sind bis zum Schluss. Aber gut, ja, deshalb sehe ich es nicht so alarmistisch, wie Matthias Bröckers immer schreibt, ja. Das Wirtschaftszentrum wird dann einfach eingehen, nicht mehr konkurrenzfähig. Und da sage ich, nee, das ist wieder diese Konkurrenzangst. Klar, wenn das Gas jetzt zehnmal so teuer ist und der Strom, dann wird es ein bisschen schwierig, auf dem Weltmarkt noch Fuß zu fassen. Aber trotzdem irgendwie, nee, da gehe ich nicht mit, das glaube ich nicht. Dieser Kapitalstock ist hier schon so weit entwickelt. Die Eierstöcke sind wirklich reif, stehen in der Blüte ihrer Weiblichkeit. Und das kann einem niemand so schnell nehmen, glaube ich. Und ja, also. Ja, und jetzt weiß gar nicht, was ich hier sagen will. Kurzes Zitat. Also springen wir heute einfach von einem zum anderen. Ich kann auch nicht mehr strukturieren. Wir müssen einfach aus allen Rohren feuern, einfach so viele Kräfte und Reserven mobilisieren, wie nur möglich, wie es nur geht. Und es hat auch alles keinen Zweck. Genau, ich rede so frei, weil sowieso die Deutschen, man sieht, sie sind bereit, genau in diesen Abgrund zu springen. Also genau, was ich sage. Es ist noch übertrieben, diese Konkurrenzangst wird Deutschland auf dem Weltmarkt bestehen, aber trotzdem, ja, das kann schon zu Millionen Arbeitslosen führen, natürlich zu erheblichen Umwälzungen in der Wirtschaft, was ja auch nicht schlimm sein muss, da eine Dynamik, einen Strukturwandel reinzubringen, dass jetzt halt, ja, energieintensive Industrien weniger dann in Deutschland angesiedelt sind. Aber wenn man die Politik, Klasse oder Kaste kennt und deren Inkompetenz, dann ist natürlich auch schwierig. Die können das alles weiterlaufen lassen. Die eigentliche Macht ist die ökonomische Macht, und die flüstert der Politik noch ein bisschen was ein, aber eigentlich kann sie es auch schon sehr selber regeln. Aber wenn die Politik dann mal sowas, so eine Transformation organisieren müsste, dann sehe ich doch eher schwarz und sage, ja, das stimmt dann vielleicht schon so lang oder mittelfristig, dass da düstere Zeiten auf Deutschland zukommen. Aber wie auch immer, was ich doch meine, genau, und genau das nimmt Deutschland in Kauf, oder ist sie jetzt halt so dabei zu sagen, nee, diese Bürgerlichen, dieser Bourgeois, der denkt sich ja, gut, ich habe meine Aktien, wie auch immer, ich habe meine, ja, kann die Arbeitskraft der anderen kaufen, und es betrifft mich jetzt nicht so krass. Wenn es wirklich ganz in den Keller geht mit dem Euro, dann tausche ich halt schnell noch um in Dollar und in US-amerikanische Aktien, und ja, dann verliere ich ein bisschen was, aber komm, dann geht es da weiter. Und ja, so der Kleinbürger, der sagt sich, ja, gut, ist ein bisschen komisch, ich habe auch ein bisschen Angst, aber ja, ich gehe einfach mit der Masse, es wird schon seine Richtigkeit haben. Und so dem Proletarier bleibt gar nichts anderes mehr übrig, oder jetzt halt auf die Straße zu gehen, wie es ja doch einige machen. Löblicherweise, wie ich gestern auch wieder in meiner Heimatstadt so einen kleinen Protestzug sah, so wie im Winter damals mit Corona, wo ich auch selber dabei war. Und ja, jetzt will ich mich selber eigentlich auch mobilisieren, aber bin hier eigentlich auch in der Sackgasse vor dem Mikrofon, muss ich ganz klar sagen, meine Kräfte sind hier gebunden und ich kann diese Truppenbewegung nicht leisten im Moment. Bin hier in dieses Scharmützel verstrickt und das ist ja das Problem, das hier aus dem Weg räumen will. Aber ja, das muss ein Ende haben. Es ist ja auch klar, dieses Kriegsvokabular, das darf nicht zur Normalität werden hier bei Tischlein Deck dich. Nein. Und deshalb, genau, machen wir hier Strecke, rollen wir, wälzen wir uns vorwärts. Ja, im Kern des Liberalismus herrscht Leere, so Fukuyama. Ob sich diese aber politisch einhegen lasse, sei fraglich. Genau, gibt es dagegen ein politisches Mittel? Es ist diese Leere, dieser Konsumismus, den Wolfgang immer wieder anpreist. Und ja. Also da ist es das bei Wolfgang, man referiert eine These und lässt sich dann aber von der so begeistern, dass nicht mehr kenntlich ist, ist das eine fremde These oder die eigene Meinung, die man referiert. Und ja, das ist ja vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber dann will ich hier auch ordentlich draufhauen und jetzt nicht mehr differenzieren, was diese beiden Podcaster da referieren oder selber zusammen denken. Da will ich einfach sagen, ja, Wolfgang, dazu habe ich ja alles gesagt, dass das nicht sehr geschichtsbewusst ist. Diesen Konsumismus und diese politische Lethargie und das Desinteresse und einfach hinnehmen von allem, das abzufeiern und zu sagen, nee, bloß nicht mehr Verantwortung übernehmen. Ja, wenn man keine Verantwortung übernimmt und es auf die ökonomische die Krise zurollen lässt, dann ja, irgendwann ist die Arbeiterklasse dann aber vor die Wahl gestellt. Und wenn dann ein Hitler zur Wahl steht, ja, dann wählt sie eben so wie in den 30ern damals. Aber gut, jetzt, diese Leere im Zentrum, das ist genau die Frage, lässt sich die durch dieses kommunistische Projekt einhegen? Oder ist es auch da, ja, jetzt wie in China, dass sie sich auf den westlichen Weg eingelassen haben? Da ist es dann sicherlich auch diese Leere einfach im Leben. Und Xi Jinping hat vielleicht das doch gesehen mit der Covid-Strategie, diesen Pflock wollte er einrammen, weil immerhin wird einem da dieses sozialistische Gefüge nochmal klar, wir alle sind Lebewesen und irgendwie miteinander verbunden. Da gehen Viren über vom einen Körper zum anderen, von einem Lebewesen zum anderen geht ein drittes Lebewesen oder Halblebewesen wiederum über. Und das liefert schon so einen sozialistischen Grundgedanken, würde ich sagen. Und vielleicht ist das einfach auch Xis Verdienst. Man darf da auch nicht zu hohe Erwartungen haben, dass er den Leuten wieder eingepflanzt. Und im Übrigen, ist da einfach eine regere Auseinandersetzung in China zwischen Volk und Regierung, zwischen Beherrschten und Herrschern, sehe ich, weil es hieß, die haben jetzt auch ein bisschen das Vertrauen verloren, das Volk, oder es gab einen Bankrun in einer Provinz Henan. Und ja, irgendwie soll sich schon Frust aufgestaut haben. Und genau das ist ja das Ding, dass hier im Westen dieser Frust zwar auch da ist, aber nicht so kanalisiert wird. Ja, über die Medien, über die Politik, oder generell nicht klar ist, wogegen richtet sich das? Es findet keine Deliberation statt, diese und jene Maßnahme ist sinnvoll oder nicht. Wie in China eben gesagt wird, da sollte ein Covid-Pass-Impfzertifikat eingeführt werden in Peking und dann gab es dringend Proteste. Dann musste die Stadtverwaltung das aussetzen. Und hier aber ist nicht klar, sondern es werden so die Standpunkte der Verschwörungsdenker, der Schwurbler delegitimiert, allein durch diese Definitionsmacht der Begriffe, die die Massenmedien setzen. Und allein dadurch natürlich wird gesagt, ja, das ist irgendwie ganz komisch, das sind nicht etwa politisch legitime Forderungen, mit denen man sich auseinandersetzen müsste, sondern das ist ein Symptom einer erodierenden Demokratie. Und wir müssen eigentlich überlegen, wie werden wir damit fertig? Wie kanalisieren wir diese Unmutsbekundungen, ohne dass die Politik darauf noch Rücksicht nehmen muss? Und wie züchten wir ein Volk der gehorsamen Schäfchen und Befehlsbefolger und Wissenschaftsapostel passionierten Wissenschaftsvertrauen? Ja, Wissenschafts. Ja, okay. Ja, und da, gut, vielleicht ist das auch übertrieben, aber weiß ja nicht, wie es da ist. Ich will nur dieses Bild mal zeichnen. Ja, da in China gibt es noch diese Auseinandersetzung zwischen Volk und Regierung. Und auch da ist es so, da ist man beherrscht, da sitzt der Machthaber in Peking, aber er ist irgendwie doch noch näher dran am Volk. Es ist doch noch irgendwie so eine Art Austausch von Liebeszufuhr und materiellen Botschaften, wie auch immer. Ja, dieses Zitat hier lese ich nur kurz vor. Nur wenige Tage nachdem die Stadtverwaltung von Peking eine implizite Impfpflicht beschlossen hat, musste sie diese nach Protesten der Bevölkerung wieder zurücknehmen. Ja, welche Covid-Maßnahme wurde hier zurückgenommen nach Protesten der Bevölkerung in Deutschland? Also, ja, es ist ganz komisch, dieses Gefriemel und Geschachere. Da weiß ich gar nicht, hat da die FDP etwa die Freiheitsfahne hochgehalten und dann für das Maßnahmenende gesorgt, oder es ist auch egal. Es ist, naja. Es ist halt dieses große Delirium, wo am Ende auch alles egal ist, und es ist ja, wie auch mir alles egal ist, sag ich hier. Ich will hier nur meiner Pflicht treu bleiben bis zum Ende, ja. Dass es halt zu Ende geht, wann auch immer das ist, jetzt durch einen Atomkrieg, aber nein. Aber trotzdem muss man ja darauf gefasst sein als sterbliches Wesen. Der Tod könnte einen ereilen, auch durch sehr unerwartete Ereignisse, wie ein Autounfall. Und so eben ich. Ja, aber das wird hier zu esoterisch. Dann auch noch in Bezug zu China, wo ich sagte, es ist so schwierig mit dem Kapitalstock, den aufzubauen, wenn dann die anderen Länder das kategorisch vorenthalten wollen. Das merke ich an mir selbst, weil ich so bequemlich bin in meinem Job, in meinem Bürojob, beim Arbeiten, schnell zufrieden, lebe innerhalb der Grenzen der Vernunft, die mir über den Tag hilft, den Anschein der Betriebsamkeit und Nützlichkeit aufrechtzuerhalten. Genau, gut. Heute fühle ich mich sowieso schon wieder so schuldig, weil ich so viel geschrieben habe bei der Arbeit, gar nicht gearbeitet. Aber dazu können wir dann jetzt kommen. Da habe ich dann immerhin diese Vorarbeit geleistet für den Podcast. Aber natürlich fühlt man sich trotzdem so schuldig und ausgeliefert und denkt sich, ich bin nicht wert, dir zu dienen, großer Bourgeois-Aktieninhaber. Dir will ich einfach nur treu dienen und das gar nicht in Frage stellen. So ist meine Position materiell gesehen. Und ja, da gibt es gar nichts dran zu doktern, sondern das will ich hier ganz klar so ausdrücken, wie knechtisch ich auch bin und dass ich da gar nicht dagegen angehen kann, eigentlich, außer durch diese geistigen Waffen von Marx und anderen Autoren. Aber ja, also was ich meine hier, man ist so schnell zufrieden, wenn man da eine neue Methode lernt und eine Programmiersprache, oder man weiß auch gar nicht als IT-Informatiker, worauf basiert das alles, was mache ich eigentlich, was ist das eigentlich für ein Ding, was ich hier produziere, eine Webseite, ein Server, aber wie geht das von A nach B, die Info hier kommt, und das sind so viele Kanäle und man blickt nicht durch, man denkt einfach, ja, jetzt kommt diese oder jenes, dieses Feature hier sollst du halt implementieren, sagt der Kunde, das und das, diesen Button hätte er hier noch gern aufleuchten, und dann soll der halt rot oder grün, je nachdem, und so ist etwa diese Aufgabe, die ich dann morgen angehen kann. Dann wollte ich mich hier auch erinnern, und ja, so sind es immer diese Aufgaben, wo man dann denkt, jetzt greife ich hier mal rein, schaue ich da rein in Code, und man hat aber keinen Überblick, man weiß nicht, nee, was mache ich da, es ist auch zu viel alles. Und genau, so meine ich eben, das ist der einzelne Arbeiter, der Programmierer, der sich daran bildet und überlegt, ja, wie erwirbt er sich diese Fähigkeiten, dass er schon so gut ausgebildet ist und gewisse Projekterfahrungen hat und einfach weiß, ja, wenn ein neues Projekt kommt, du kannst schon gewisse Technologien, weiß irgendwie, wie man die Aufgaben verwaltet, mit dem Kunden spricht und so weiter. Und das ist ja dann genau auch dieser Kapitalstock auf der anderen Seite, die Ausbildung der Arbeiter. Und ja, und eben andererseits auch die Maschinen, das Vorhandensein der technischen Artefakte, die zusammen mit dem Arbeiter da eingreifen, um was zu produzieren. So wie bei Chaplin eben in diesem Film es dargestellt wurde, Modern Times. Ja, und da kann man gar nicht so schnell wissen. Also es ist ganz schwierig, wenn es dem einzelnen Arbeiter schon so schwer fällt und der sich denkt, ja, ich will auch gar nicht genauer Bescheid wissen oder einfach nur das Minimum machen von dem, was ich machen will. Das ist ja aber auch der Kapitalismus, der einen zu diesem minimalistischen Mindset hinführt. Genau. Und deshalb wäre es ja auch wichtig im Sozialismus, wo man befreiter arbeiten kann, dort auch überhaupt erst die Arbeitslust zu entfesseln und dass die Leute dann auch wirklich mehr produzieren, weil sie so glücklich sind dann bei der Arbeit. Aber ja, und da denke ich einfach, das ist nämlich genau diese ganz schwierige Aufgabe, den Kapitalstock reinzubilden. Und vielleicht deshalb hat Deng Xiaoping diese Entscheidung getroffen für die Öffnung. Und auch wenn man sich jetzt ganz dieser Marktwirtschaft ausgeliefert hat, ist es jetzt halt dann doch so irgendwie der Weg, auch durch dieses Schaufenster Taiwan vor der Nase, wie eben die BRD das Schaufenster für die Leute in der DDR war. Und ja, gut. Und jetzt habe ich mich schon ein bisschen leer gequatscht. Will ich hier noch einen Punkt erwähnen, dann will ich aber wirklich ein Liedchen wieder spielen, mich zu erfrischen. Stefan sagte sowas wie, ja, neue Ideen kommen immer nur durch Bücher oder durch Erfindungen in die Welt. Etwas, bizarrer Gedanke, aber gut, lassen wir uns mal darauf ein. Es sind also solche Bücher wie von Marx oder Luhmann. Und dadurch kommt eine neue Idee rein oder eben eine Erfindung wie das iPhone. Aber was ist das denn für eine Idee, die da transportiert wird? Der grenzenlosen Virtualität, der Abbildung meines Ichs ins Binäre, Informatische. Wie auch immer. Aber nehmen wir das mal ernst. Dann ist nämlich, diese neuen Ideen sind nämlich genau diese westliche Propaganda, der Menschenrechte, Liberalismus, bla bla. So kann es gehen. Im Westen, hier hast du deine Freiheit. Und USA, das ist ganz klar. Das menschenrechtliche Land und China, das müsste nochmal nacharbeiten. Den können wir noch nicht grünes Licht geben beim Umgang mit ihrer Bevölkerung, sondern da, ja, weiß auch nicht, da müssten wir denen die Spezialbehandlung angedeihen lassen, von denen schon so viele Völker haben kosten dürfen. Diese Behandlung eben der Menschenrechts hochhaltenden Mächte rund um die USA und London. Und ja, ich meine, die DDR, warum ist die gescheitert? Vielleicht einfach auch aus dieser ideologischen, ideellen Unterlegenheit unter den Westen oder dieser doppelten Unterlegenheit, klar, materiell, man konnte weniger produzieren. Und das sind dann die Erfindungen, die sind weniger, aber auch die Bücher, auch da konnte man leider weniger nachlegen. Also diese Hollywood-Filme, aber vor allem auch diese, ja, wahnsinnige Propaganda, dass man immer nachlegen kann. Der Liberalismus ist das ganz glänzende Licht der Freiheit und so weiter. Das kann jeder wiederholen hier im Westen. Und ja, man ist ja wirklich frei zu sagen, zu drucken, was man will. Ne? Da gibt es halt nur diese kalte Zensur dann durch die Kapitalmacht, dass da halt der Reiche seine Zeitung haben kann, aber der Arme natürlich nicht. Aber im Osten, ja, dann war es langsam ein bisschen fad irgendwie mit dem Marxismus. Hat man das nur noch nachgekaut, na, ab der Chruschtschow-Ära und gesagt, ja, das ist. Wie Fukuyama dann schrieb, ja, dieses System der Sowjetunion funktionierte halt aus schierer Trägheit weiter, aber die Leute haben nicht mehr dran geglaubt. Die Leute sind in den Westen gekommen als Akademiker, Austauschstudenten und haben gesagt, ja, es gibt gar keine Kommunisten in der Sowjetunion. Und ja, also da war einfach diese Büchermacht, diese ideologische Macht des Westens überlegen, weil da haben sie es ja gesehen, irgendwie im Ausland, ja, so. Also die sind hier wirklich frei, die werden hier nicht kontrolliert, was sie hier jetzt sagen über die Partei oder so. Und wie sollte ich dann noch den Marxismus irgendwie hochhalten, wenn doch gleichzeitig klar ist, der produziert auch viel weniger Güter. Und das ist einfach ja ganz klar das Materielle. Und das ist ja auch ganz klar, wie ich meine, überhaupt erst meine Voraussetzung hier zu podcasten, ist dieses materielle Basiskonstrukt. Und ja, dass man überhaupt jetzt in die Lage versetzt ist. Und so ist ja auch normal, danach zu streben, was zu essen zu haben. Oder einen Wohnraum. Und sich dann auch zu verdingen als Lohnarbeiter beim Kapitalist. Ja, also ganz normal, ist ja dann auch nicht denen vorzuwerfen. Nur darauf wollte ich hier eben hinaus, um zu erklären, um diese Sackgasse zu erklären, in die sich diese verschiedenen Wege des Kommunismus dann jetzt begeben haben. Aber das heißt nicht, dass das falsch wäre, sondern heißt halt einfach, ja, dass die Gegenkräfte noch sehr stark sind, aber diese historische Entwicklung da noch lange nicht am Ende ist, sondern halt auf anfängliche Schwierigkeiten stieß. jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber hier war dann irgendwann die Anfangsära zu Ende. In der Stalinzeit durch den Zweiten Weltkrieg sind dann die brutalen Realitäten eingebrochen. In der Mauzeit dann durch den Kalten Krieg, der sich gleichzeitig abspielte, und auch die Spaltung, Zerwürfnis mit der Sowjetunion, mit Chruschtschow. Und ja, dann ist dieser Anfang irgendwie zu Ende und dann muss man erstmal schauen, jetzt, was machen wir überhaupt, wie können wir überhaupt überleben als Regime? Und das ist ja auch schon mal was. Und ja, so sind diese Westmedien jetzt auch so stark. Und was China vielleicht mangelt, diese Ideologie. Deshalb, vielleicht kann ich mich da als Propagandaminister anbiedern. Ja, wenn es sonst nichts wird mit meiner Regierung in Minsk. Aber ja, natürlich wird das was. Natürlich bin ich hier ganz Zweckoptimist, weil ich ja auch diese Arbeit brauche wiederum. Diese Arbeit als Programmierer mich nicht ausfüllen kann, habe ich gemerkt. Und auch deshalb ganz klar ist, ich muss den Umsturz einfach machen, um diese Position zu schaffen, des Chefideologen. Ja. So, und ja, Protokollanten. So, jetzt aber, ja, das habe ich vielleicht ausgedrückt oder auch nicht. Wie auch immer, es wird jedenfalls heute, so war mir Marx, helfe, um die Dialektik zwischen Materialität und Idealität gehen. Und da wollen wir auch einfach mal mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, komm, ja, das sind vielleicht schwierig klingende Begriffe, aber eigentlich ist es ganz eindeutig, so wie die Faust eben auf den Tisch haut. So ist aber ein Unterschied zwischen dem realen Akt und meiner geistigen Vermittlung dieses Akts. Und ja, das führt uns vielleicht schon in diese Dialektik oder auch nicht, wie auch immer. Jetzt kommt erstmal ein Lied, das auch damit gar nichts zu tun hat und das hier einfach die Stimmung noch auflockern soll und sagen soll, ja, jetzt blicken wir zurück mit diesem Lied So Long Ago, Kelly Slater und Angus Stone. Und das ist wunderbar nostalgisch, liefert auch ja, diese Nostalgie bei dem Aufwand-Podcast, bei dem ich jetzt leider nicht weitergehört habe. Das muss ich natürlich dann machen. Und generell ist aber auch gar nicht klar, was mache ich hier eigentlich. Es ist jetzt alles wirklich in Frage gestellt, das Konzept von Tischlern wirklich. Ja. Und nee, man weiß es nicht mehr. Nee, und deshalb sage ich jetzt, viel Spaß mit diesem Lied.
Between us, there's no way for this to
So, liebe Leute, das war dieses Lied. Und jetzt kommen wir voll hier auf Touren. Dieser Hauptwiderspruch ist ja der zwischen Bourgeois und Citoyen. Wie damals so wunderbar vorgelesen in den 10er Folgen von Marx. Also Citoyen und Bourgeois, und das ist genau das Problem mit der degenerierten deutschen Arbeiterklasse, dass wir alle diese Süchte und Unvollkommenheit in uns haben, die Abhängigkeit nach materiellen Produkten, wie ich sagte mal Mathe und was auch immer. Da denkt man sich schon so, ja, manchmal in manchen Situationen denkt man sich, also dieser oder jener Mitmensch, wie bescheuert ist er eigentlich? Kann der nicht sein Leben auf die Reihe bekommen oder mir sagen, was er braucht? Aber anscheinend gibt es immer dieses Drama und diese Reibung. Und ich analysiere diesen Reibungsverlust dadurch, durch die Reibung zwischen dem Citoyen und Bourgeois. Wir alle sind diese vulgären Wesen, nehmen an uns die Geschlechtsorgane und weitere sogenannte schmutzige Dinge wahr. Und dann aber sind wir auch dieser Staatsbürger in der BRD, und das ist ja wohl ein famoser Staat, hoch angesehen, respektiert in der Welt, und da will man doch wohl auch als solcher verlässlich sein und auftreten. Nicht nur äußerlich, so wie Wolfgang sagt, und darauf Wert legt, im Anzug und so weiter, das finde ich ja auch gut. Dieses Formvollendete, ja, das habe ich ja auch in Bezug auf die Schuluniform gesagt, auch das ist was Wunderbares, sehr Schönes, Röcke und Hosen und weiße Hemden, einfach als Schuluniform. Ja, aber das ist ja dieses Formale. Da ist es ja ganz gut mit der Schönheit, Eleganz, dass man ja sich auch als Citoyen gibt, aber dann eben ja dieses Inhaltliche, wo man so als Bürger hier irgendwie hingepflanzt ist nach Deutschland und sich denkt, ja, was mache ich hier? Ach so, ich arbeite da auch mit in dieser BRD GmbH und sollte meinen Teil bringen, meine Leistung, und ja, da verliert man sich ja dann darin und wird vielleicht auf diese Wahrheit gestoßen, dass man nur der treue Kapitalbürger ist und es der pure Egoismus ist. Es ist dieser vulgäre Materialismus, der in uns allen einkodiert ist. Der pure Egoismus. Wenn man einfach viel Geld verdient, dann kann man sich alles erlauben. Der Anwalt wird dann immer raushauen, wie ich sagte. Ja. Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Denkfigur. Dieses Justizsystem, auf das wir stolz sind, aber gleichzeitig wissen wir auch, ja, irgendwie für die Reichen, da ist es nochmal anders. Und ja, die wirkliche Justiz kann es also gar nicht geben innerhalb dieses kapitalistischen, bürgerlichen Rahmens. Da brauchst du auch erst den Sozialismus. Und in China sind sie jetzt schon weiter auf dem Weg dorthin, auch wenn sie sehr korrupt sind und wahrscheinlich auch die Gerichte oder wie auch immer. Wahrscheinlich gibt es auch sehr große regionale Unterschiede bei so einem großen Land, dass die eine Provinz und die andere so funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Egal. Jetzt, genau, das wollte ich, diese Reibung aber ganz klar auflegen, und das ist überhaupt auch mein Gebiet, nämlich, dem ich mich zuwenden muss, diese Gewässer des Sexkommunismus. In die will ich eintauchen, ja, da will ich abtauchen, sage ich ganz klar. Und ich kann es aber nicht, und vielleicht ist auch das genau der Sinn meines Diskutierens hier, meines diskursiven Erforschens und Ergründens und Eindringens in andere Themenkomplexe, dass nämlich dieser eigentliche Themenkomplex zu traumatisch und auch vulgär und schmutzig ist. Und das sage ich ganz deutlich und will hier nochmal das erwähnen, was ich schon mal erwähnte, dass in Argentinien, als ich mein Abi machte, von 2010 bis 2012, behandelt wird dann mit unserem Deutschlehrer, Effi Briest, Deutschlehrer, auch aus Deutschland eingeflogen und so weiter, in der Goethe-Schule. Ja, ich bin noch kurz ein bisschen abgelenkt, wegen privaten, aber jetzt, ja, das ist das ganz Wichtige, nämlich Effi Briest und dieses Sexuelle, dieses Unbewusste, was da durchkommt. Effi hat auch diese Träume und träumt von einem anderen Leben und so, ist nicht glücklich mit ihrem Ehemann und wurde sehr jung verheiratet mit 17. Und dann aber irgendwie brachte unser Lehrer das mit Sigmund Freuds Theorien in Verbindung, die Psychoanalyse und so weiter, wollte das, was deuten, die Triebe, das Es und das Über-Ich. Und ja, das war ja wunderbar und hat viele von uns, glaube ich, so geprägt. Und auch mich, auch ich bin auf diese Bahn dann gekommen, oder dieses Denken hat mich dann aufgestachelt und dazu angeregt, wahrscheinlich für meine heutigen Theorien zu verfolgen. Aber die anderen Klassenkameraden, die Argentinier, die eben nicht so gern Deutsch sprachen, sondern, obwohl es eine deutsche Schule war, ja, so mehr schlecht als recht Deutsch sprachen, wenn sie es nicht aus dem Elternhaus kannten, wie manche schon, ja, aber die anderen, die es halt nur in der Schule lernten, das war dann schon auf einem akzeptablen Niveau, natürlich nach 12 Jahren, wenn man schon in der ersten Klasse oder im Kindergarten anfängt, aber jetzt auch nicht, also auch nicht so, dass sie wirklich fließend oder gern gesprochen hätten, sondern dann immer nur, um einen Witz zu machen, deutsche Worte verwendeten oder eben deutsche Worte, die ihnen besonders haften blieben, wie eben dieses Wort schmutzig. Ja, bist du schmutzig gewesen, hieß es dann immer wieder. Und das, ja, verbanden sie, konnotierten sie dann irgendwie mit Freud und diesen ganzen Sachen, mit Effi Briest und Traumdeutung und was auch immer. Ja, aber irgendwie was halt so wunderbar, allein dieses Wort schmutzig hatte da so eine sexuelle Konnotation und das ist einfach so was Famoses, möchte man sagen, weil da sitzt man dann als Muttersprachler und sieht zu, wie Nicht-Muttersprachler die eigene Sprache verwenden und so entstellen teils oder in einem anderen Kontext verwenden. Und ja, schmutzig hat ja auch vielleicht im wirklichen hier gesprochenen Deutsch diese Konnotation, aber jedenfalls nämlich nicht so krass war, wie es für diese Klassenkameraden dann einfach diese ganz klare Bedeutung hatte, ja, schmutzig, schmutzig. Ja, und ja, und das Schmutzige, das will ich ja einführen, um das zu verbinden, ja, mein eigentliches Thema, die Liebe und die Liebeszufuhr. Und das ist auch die vulgäre Basis des Lebens. Und so auch hier sind wir alle als Vulgärbourgeois reduziert. Aber wie dem auch sei, liebe Leute, wir kommen jetzt zu meinen Arbeitsfrüchten, die ich heute im Imperialismus erwirtschaftete. Und da auch ganz klar sagt, man muss auch der eigenen Firma eins auswischen, solange man hier Teil ist dieses imperialistischen Räderwerks. Auch ganz klar sagen, ich will nicht alles leisten, was ich kann. Ich halte noch was zurück für den Sozialismus. Halte ich noch meine Vorräte zurück und ja, arbeite hier auch 2, 3 Stunden lang einfach an meinen eigenen Manuskripten, egal was der Chef denkt oder er kann ihn sowieso nicht überwachen. Ich lasse mich nicht auf Spur bringen. Ich lasse mich nicht regieren, sondern regiere selbst. Den Chef, unterwache den. Gut, und deshalb kommen wir jetzt zu diesem Text. Und es gibt aber viele Texte. Es gibt einen Fukuyama-Text, den ich letzte Woche schon verfasste bei der Arbeit. Und es gibt viele. Dann muss ich noch mal kurz drüber scrollen. Welchen ziehen wir jetzt hier heraus? Ja. Ich glaube, wir müssen den von heute rausziehen, und weil der liegt auf der Hand und der ist aber auch sehr lang. Und wir werden jetzt hier ganz gnadenlos anfangen. Ja, und das ist auch persönlich. Und auch da, man muss ja nicht immer aufs Biografische runterbrechen, ganz klar. So wie ich es aber runterbrechen wollte, weil ich sagte, die brasilianische Sonne hat mich gebildet. Das sagte ich damals in Folge 112 und auch nur deshalb kann ich so transgressiv denken. Und manche sind halt eher in den altbackenen Grenzen von trübsinnigen Deutschland gefangen, wo der Matsch und der Schlamm und Schmutz regiert im Herbst. Aber so erkläre ich es mir auch durch meine materiellen Zuwendungen in der Kindheit und so weiter. Und jetzt aber analysiere ich hier Stefan. Was mir ja, jetzt auch leid tut, weil ich ihn gar nicht kenne oder seine Biografie, nur natürlich grob, dass er irgendwie ja, die ersten 8 Jahre in der DDR gelebt hat und dann wann auch immer rübergekommen ist. Jedenfalls hat er dann in Bielefeld Soziologie studiert und dann in Frankfurt bei der FAZ gearbeitet unter Schirmacher und dann ist er da geblieben und wohnt dort immer noch und ist deshalb ja auch heute Frankfurter, wie er sagt, oder Hesse. Und das ist ja auch richtig. Trotzdem sind deine Wurzeln eben da im Osten. Und wir wollen hier ja nicht die Leute so kulturalisieren, dass wir sagen, das ist deine Kultur, darauf nageln wir dich fest, deine Herkunft und so weiter. Nein, aber trotzdem nochmal einfach arbeite ich hier auf Stefan und seinen Blick zurück in den Osten, den er verlassen hat. Dieser Osten, der ja, wie ich schon mal schrieb, eben von Eisenach bis Wladiwostok reicht. Oder ja, was Flassbeck da auch aufschrieb. Lesen wir da nun bitte rein in diesen Text. Fukuyamas Bogen der Geschichte, der kommt hier vor, den hat er uns angehört, diesen Auszügen von Stefan und Wolfgang. Und ja, also jetzt in den Text rein. Stürzen wir uns rein. Stefan will den Osten verlassen und schlägt die individuelle Lösung jedem vor. Komm raus aus deinem Kasachstan, Kirgisistan, dann geht's schon. Ja, hierzu weiß gar nicht, was ist überhaupt Stefans Haltung. Ich weiß nicht, es ist nun klar mit seinem Buch, das ich jetzt auch in Händen habe, die Alten Republik und so, dieses Demografieproblem, also irgendwie brauchst du schon mehr Migration und so weiter. Ja, und ich sollte eigentlich den Text lesen, aber will einfach das noch sagen. Stefan und Wolfgang gleichermaßen haben eigentlich diesen Blick, dass sie sagten, wir müssen das den anderen auch anbieten. Ja, wir haben hier diesen Wohlstand und diesen Liberalismus, diese liberalen Rechte. Und das müssen wir auch den anderen anbieten. Und damit meinte er mehr Flüchtlinge, mehr Migration, was ja nicht nur Flüchtlinge sind, sondern auch solche Migranten wie meine Freundin, dann aus Peru, die einfach hierher kommen, weil sie ja, die Kultur kennenlernen oder hier arbeiten wollen und von ihrem eigenen Land so enttäuscht sind. Und ja, also das sind ja keine Flüchtlinge in dem Sinne. Aber einfach mehr Migration, genau, das ist sein Mantra und auch Stefans, was ich so wunderbar fand und deshalb nochmal darauf zurückkomme. Ja, diese Gebiete auf der Welt, da gibt es so vieles, was schief läuft. Und wenn man da die ganze Zeit nur hinschaut, dann kann man wirklich nur trübe im Kopf werden. Und das aber hier mein Programm immer weiter, dieses Elend der Welt zur Sprache zu bringen und zu sagen, nee, aber man muss doch nicht trübe werden, weil irgendwie ist das halt auch so ein feiger Ausweg, habe ich dann das Gefühl, dass den Stefan und Wolfgang da nimmt, also sie sagen, ja, können wir jetzt halt leider nicht hinschauen, wo ja auch ein richtiger Kern drinsteckt. Man sollte auch nicht zu viel dorthin schauen, sonst vergeht einem noch die Lust, überhaupt irgendwas anzupacken und das hilft dann ja auch keinem weiter. Und aber seine Aussage dann halt, ja, da wird man trübe und ja, was er dann auch immer sagt, dann müssen wir halt mehr Migration hierher zulassen. Also da, genau, können wir noch dran denken, da wird es uns nicht so schlecht. Das sind die Aussichten nicht so düster, sondern sind ja rosarot, wenn wir einfach sagen, ja, wir haben dieses Demografieproblem, aber wir lösen es einfach durch Migrationsstrom hier nach Deutschland und davon profitieren wir auch. Und ja, die Unternehmen, die brauchen auch dieses Kalkül, dieses Kapitalistische. Und das ist aber nicht zynisch, sagt er. Und ja, gut, wie auch immer, also ich lese da nur so raus aus der Haltung von diesen beiden, Wolfgang und Stefan, dass sie sagen, es ist uns zu komplex, wir haben keine Lösung für die Probleme der Welt und wir können immerhin noch den Kapitalisten diese Lösung vorschlagen und sagen, innerhalb des von euch gesetzten Frameworks agieren wir und denken wir und schlagen euch hier vor, hier, damit könnt ihr noch mehr Profite machen, holt Ausländer ins Land und es sind ja nicht nur deren Profite, ne? Es ist ja unser aller Rente und so weiter, die da nicht mehr sicher ist, wie soll das gehen, steht in diesem Buch 500.000 gehen mehr in Rente als von unten nachkommen und das kann ja nicht gehen, wer wird die ganzen Jobs übernehmen und so weiter und so, ja, aber ja, lassen wir das. Also ich finde es einfach an der Stelle, meine Diagnose hier, das ist eine gewisse Feigheit im Denken, dass man sich anbiedert an den BRD-liberalen Konsens und obwohl man den eigentlich ablehnen müsste aus linker Sicht und sagen müsste, nee, ist mir egal, was da diskutiert wird, ihr habt einfach Unrecht, steht einfach auf dem falschen Standpunkt und da hilft es auch nichts mehr zu überzeugen. Mit diesem Delirieren werden wir wirklich nicht weiterkommen. Das ist das reine Delirium. Da sollten wir nicht auch noch mit reinrühren in diese Suppe. Und ja, aber statt das zu machen und sich in diese Feindschaft zu begeben, wollen die beiden da andocken und sagen, oh, dann ist es wohl so. Und das ist nämlich genau das Verbrecherische, muss man ganz klar sagen. als Linksradikal kann man nicht so andocken. Das ist dann, müssen wir genau diese Spaltungskämpfe führen, wie zu Lenins Zeiten, weil dann ja, verrät man hier völlig die eigenen Prinzipien und es kann gar keine Frage sein, sich dann noch als Marxist oder wie auch immer zu bezeichnen oder als pragmatischer Linker, nee, sondern das ist wirklich die Praxis der pragmatischen Andockung und Bejahung der bourgeoisen Prinzipien. Und also das ist einfach feige, weil man es nicht, sich nicht traut, mit den hiesigen Machthabern sich anzulegen, die auch ideelle Machthaber sein können, wie dieser Liberalismus, gegen den man nicht angehen will, und die Herrschaft der vielen durch per Wahlkreuz und so weiter. Dagegen kann man ja nicht angehen. Ne? Und deshalb muss man scheinbar zu so einem 2 plus 2 Argument greifen und sagen, ja, aber hör doch mal, es braucht einfach mehr Arbeiter wegen der Demografie. Und diese 2 plus 2 Argumente sind aber vollkommen, ja, dysfunktional. Die funktionieren gar nicht in diesem Kapitalismus, wie wir bei Dietmar Dart gelesen haben. Dazu bräuchte es erstmal ein gewisses Monopol, auch eine gewisse Gelassenheit, so wie man hier eben ständig zittert und ums Überleben bangt. Im Kapitalismus. So kann man im Sozialismus erstmal eine Grundgelassenheit an den Tag legen und daher also sagen, ja, okay, dann kann ich mir jetzt mal auch mal Gedanken machen über die Welt und auch diese komplexeren Argumente zur Kenntnis nehmen. Oder auch sehr einfach wie das 2 plus 2. Ja, ich glaube, jetzt muss ich eine kurze Pause einlegen. Ja, hier kann ich noch weitermachen. Also, lesen wir jetzt hier wirklich mal rein. Komm raus aus Kasachstan, ja, dann geht's schon. Aber das ist eben der Punkt, wo ich ja doch noch weiterreden muss. Kasachstan, also das sind ja alles diese Länder, die extrem eingegangen sind, und das ist dann genau die Folge der Auflösung der Sowjetunion und dieses träge System, obwohl niemand mehr daran glaubt, durch den Brezhnevismus, obwohl der auch schon ein herber Rückschritt ist gegenüber dem Stalinismus, ja, kann es trotzdem noch weiter funktionieren irgendwie, und das ist auch schon besser für sehr viele Leute. Und jetzt ist halt die Freiheit eingeführt, Grenzen sind offen, aber ja, nur die Begüterten, nur die Elite kann auswandern. Und dann ist aber ein bisschen merkwürdig, diesen Blick zurückzuwerfen und auf die Wende und zu sagen, wow, für so viele Menschen hat das biografisch bedeutet, dass es ihnen besser ging. Ja, aber es hat halt auch für Millionen andere Menschen bedeutet, dass es ihnen deutlich schlechter ging. Und man kann nie diesen Volkswillen genau feststellen. Das ist ja der Punkt, dass es alles irgendwie illegitim ist, die Herrschaft im Westen, aber auch in China. Nie kann man wirklich sagen, das und das will das Volk und will jetzt, dass hier Xi steht und herrscht und wie auch immer. Und die Massen, die ihn durchsetzt. Nee. Und so auch da weiß man es nicht. Und es ist einfach demagogisch dann zu sagen, ja, diese liberalen Standpunkte zu reproduzieren. Wie Stefan, diese biografische Freiheit wurde eingeführt und es ist doch ganz klar mit der Wende, das ist einfach der Wille des Volkes gewesen, ne? Oder wie Gorbatschow sagt, ja, die Deutschen sind da singend in den Straßen zusammengelaufen und deshalb war ja klar, die Wiedervereinigung. Nee, also nee, das ist überhaupt nichts klar, sondern diese Leute sind so beherrscht durch diese Massenmedien vor allem und selbst in Ländern, die sich versuchen abzuriegeln wie die DDR, man kann überhaupt diese Mauer im Kopf nicht bauen und das ist das Problem und nicht etwa, dass man zu viele Mauern gebaut hat, sondern diese Mauertechnologie ist leider nicht so fortgeschritten, dass sie einen von dem Imperialismus ganz schützen könnte. Und ja, da gibt es im Moment auch gar keine Lösung. Also das ist weiterhin die Grundproblematik, in der wir da agieren bei neuen revolutionären Erhebungen. Und gut, jetzt aber wirklich weiter im Text. Der Bogen der Freiheit führt in den Westen. Das ist Fukuyamas halluzinierter Bogen der Geschichte, an dessen Ende Gerechtigkeit steht. Man muss schon arg vom Opium des westlichen Wohlstandsnarkotikum gekostet haben, um diesen Bogen zu sehen. Ja, bisschen wirr hier, aber man muss schon arg von diesem Narkotikum gekostet haben. Ja, und das merkt man uns mal, diese vulgäre Basis, davon ist immer wieder die Rede, vom Essen, von der Schlemmerei oder Drogenkonsum. Diese Bourgeois-Welt ist im Grunde eine Welt der Drogensüchtigen. Es ist die Sucht nach dem Materiellen und wir sind alle so anhänglich an den Kapitalismus, weil wir denken, es geht nicht ohne, und ich merke es ja an der materiellen Basis täglich, was wäre ich nur ohne mein warmes Zimmerchen hier? Und es, Ist deshalb diese ideologische Herrschaft mit den Pandemien, Dürre, Hitze und so weiter, wo immer noch einer Profit machen kann. Und solange das so ist, ist es auch gut, dass dieses System existiert und auch ich so weit hochsteigen könnte und virtuell immerhin mein Profit irgendwann einfahren könnte. Ganz souverän, ganz losgelöst von den Volksmassen und einfach ganz auf der Gewinnerseite stehen. Und ja, das ist dieser Mechanismus, den ich da erklärt hatte letztes Mal. Also dieses Narkotikum, genau, das ist so stark. Ja, wenn man davon kostet, dann sieht man wirklich, wenn man davon kostet, sieht man wirklich diesen Bogen der Geschichte, halluziniert sich den zurecht und sieht da, ja, so wie so ein Regenbogen, an dessen Ende die Gerechtigkeit aufleuchtet, die Fukuyama beschwört. Nun, gut. Nachdem Venezuela, Russland und diese aufmüpfigen Gebiete, von denen Flüchtlings- und Emigrationsströme ausgehen, niedergeworfen und vom Westen abgewiesen, abgeschnitten wurden vom Weltmarkt und den normalen Entwicklungshilfen, die man faschistischen Ländern wie Japan und Deutschland oder antikommunistischen Frontstaaten wie Südkorea und Taiwan oder Jugoslawien zukommen lässt, nach der postkolonialen Untermenschlichung denkt man sich, yo, jetzt, wo sie keine Wahl mehr haben, als zu fliehen, beweist das ja unsere Prämisse, dass unsere Form der Staatenbildung überlegen ist. Und ja, niemand wird mehr in diese, unsere Position kommen. Man muss schon hart spielen. Jeder wird es so machen. Ja, jeder wird so hart spielen, ne? Ökonomische Perspektivlosigkeit und Angst ums Überleben, Hunger, medizinische Notlagen, all das ist so angerichtet auf Geheiß des Weißen Westens, damit der Brasilianer ein bisschen die harte Route des Lebens zu spüren bekommt. Des Lebens, so wie wir es vorstellen und für richtig halten und als Realität produzieren. Und ich muss mich immer wieder einfach wiederholen, dieser Brasilianer, das ist auch so ein, ja, das natürlich da, das verbinden wir jetzt mit diesem Pakistan-Text, das ist auch dieses latent erotische, natürlich Brasilien, das hat was, ja, exotisches, erotisches. Und da denkt man sich, diese Menschen könnten mich anholen und könnten mich verdrängen vom Weltmarkt, vor allem von diesem Sexmarkt, den ich immer wieder erwähne. Dass man, ja, da denkt, aber wie auch immer, auch generell, der soziale Markt ist ja im Grunde ein Sexmarkt und noch ein bisschen verquickt mit dem Freundschaftsmarkt und was auch immer, Anerkennungsmarkt, aber es ist alles irgendwie verquickt. Und der soziale Markt, also sagen wir mal, da spüren wir ja, wenn da jetzt langsam 200 Millionen Brasilianer auch noch so aufsteigen würden, das würde uns aber irgendwie betonen oder irgendwie, ja, wie auch immer. Also es stimmt ja nicht, es ist ja letztlich rassistisch, chauvinistisch, aber es ist trotzdem sehr wirksam, dass man sagt, ja, also wir müssen halt so hart spielen und wir müssen die auch genau diese harte Medizin kosten lassen, ne, dass die da in den Favelas leben, dass die aus den Müllcontainern essen und ja, dann einfach gar keine Lebensgrundlage mehr haben, als in die große Stadt zu ziehen. Und wie Stefan sagte, ja, auch in China gibt es das so viele Milliardäre wie sonst nirgends, sprießen auf dem Boden, aus dem Boden, aber die Leute vom Land ziehen irgendwie in die Stadt und siedeln sich da am Rand an. Und das ist natürlich eine soziale Frage, die auch da nicht perfekt gelöst werden kann, aber zumindest perfekter als in Brasilien. Und gut, nun, ja, also, genau. Und es ist genauso angerichtet. Es ist nicht einfach so, dass man da den freien Marktmächten den Lauf lässt, sondern dass Brasilien so ökonomisch unterjocht ist, wie Flasbeck es beschrieb, dass diese Mechanismen auf der Weltbühne der Weltpolitik so ausgerichtet sind, dass dann niemand auf einen Hilferuf hört von einem brasilianischen Regierungschef, der sagt, hier, meine Währung ist unter Beschuss irgendwie wegen den Spekulanten. Nee, das ist genauso gewollt und das ist nicht nur Versagen, Dummheit, sondern es ist Gewalt, die gezielt vom Westen so angetan wird, um zu sagen, ja, wir wissen, dass wir es immer schwerer haben, bei uns zu Hause unsere Volksmassen noch zahm zu halten, aber so können wir es, glaube ich, noch schaffen, indem wir da ein unglaubliches Chaos anrichten in diesen fernen Gebieten, damit die bei uns auch wissen, dass sie hier doch noch auf dem ganz richtigen Kontinent sind oder dass es hier gar keinen Grund gibt, an einen Umsturz zu denken, denn, ja, Umsturz, das ist ja, was die Brasilianer, die Südländer machen und da schau mal, wo es hinführt. Aber das ist eben eine doppelte und dreifache Illusion und wie auch immer, also ganz klar, Brasilien kapitalistisch und wir müssen da hinschauen, um zu sehen, was das anrichtet und da kann auch kein Lula die Lösung sein, sondern der ist genauso wegzuputschen wie ein Bolsonaro, ganz klar. Das ist ein reines Schauspiel, es ist auch da eigentlich falsch, zur Wahl zu gehen und ja, ganz klar einfach wegputschen und sagen, jetzt den absoluten Sozialismus und so wie Xi und wie Mao und einfach sagen, jetzt regiert mal die KP 70 Jahre und dann schauen wir, wie es aussieht. Und ja, da sieht es meistens besser aus wie in China und der Sowjetunion. Und ja, das muss man dann einfach eingehen, diesen Weg, und gar keine Kompromisse. Und nee, gut. So, und ja, ich fand es hier so wunderbar, dieses Yo. Man weiß es nicht. Was denken solche Denker wie Fukuyama, den ich nicht so hart angehen will, weil, ja, weiß gar nicht, was er, was verbreitet er eigentlich, was ist das eigentlich? Jeder liest da so das raus, was er hören will. Wolfgang sagte, dass mit den Ägyptern sie zu Hip-Hop-Beats tanzen, und das ist ja auch schön, aber jeder kann irgendwie so seins rausinterpretieren, und so auch ich. Habt ihr schon weitergelesen bei diesem Fukuyama-Artikel, und hier habe ich jetzt meine Gedanken aufgeschrieben. Jo. Genau, also gut. Die Realität, die wir produzieren, genau, wie die Massenmedien eben. Also auch die Masseninstitutionen, die politischen, die EU, die Börsen. Ja. So, ja, jeder kann doch ausreißen. Außer man hat gar nicht die kognitive Kapazität, sich auf ein Leben im Ausland einzulassen. Daher ist es asozial, seine Mitbürger im Stich zu lassen und mit allen Talenten, Reichtümern und Familienmitgliedern auszureisen, wie etwa die DDR-Flüchtlinge. Mag es aus individueller Perspektive noch so nachvollziehbar sein, man schwächt damit die eigene Schicksalsgemeinschaft, das sozialistische Staatsvolk, aus purem Egoismus. Genau, diese Bourgeois-Egoismus, eben den Marx da beschrieb. Das ist aber auch der Staat, der uns so erzieht und so anspricht, als wären wir diese Bourgeois, und sagt, ja, wir lösen hier alle vormaligen ständischen Merkmale deiner Person auf und du bist jetzt verinnerlicht und aber ja, innerlich einfach das egoistisch, das ist das, was du ansammeln kannst, kannst dir selber Gutes tun und dich daran erfreuen und danach dein Leben ausrichten und so. Spricht uns dieser Staat an, das ist die ideologische Herrschaft, und diese Herrschaft ist auch für die DDR-Bürger noch stärker die Ideologie, die aus dem Westen einsickert, herein weht in dieses frische sozialistische Gebiet. Ja, das ist dann leider so, dass der Imperialismus noch stärker ist in dieser Anfangszeit. Und genau. Und dieser Egoismus als das Normale gesehen wird. Und es ist aber nicht normal, es ist nicht rechtens. Ja, also das ist nicht rechtens. Und die DDR geht dagegen natürlicherweise vor und sichert die Grenze. Kaum ein Mosambikaner oder Malawese hat die Option, mal kurz alles zusammenzupacken und ins Nachbarland zu reisen, wo man mehr verdient. Dort wären sie ja froh, bloß auf DDR-Niveau zu verdienen. Ja, auch immer wieder diese Relativität, ne? Na, man schaut einfach zum Nachbarn, denkt sich, was, wie stehe ich da? Na, aus ökonomischer Unterlegenheit kein Erbe, kein Staat, keine gefestigte Gesellschaft, wird den Leuten Freiheit verwehrt. Danach kräht kein Hahn, das interessiert kein amerikanisches Schwein, das von Freedom und persönlicher Entwicklung fabuliert. Bloß in der DDR und UdSSR wird aufgeschrien. Wie kann es sein, dass die Leute nicht frei reisen dürfen? Jetzt, also heute, sieht man zum Glück, wohin das Nachgeben und Einknicken gegenüber dem Kapitalismus führt. Den Volksmassen bleibt nichts, als sich in Nationalismus zu flüchten, um den eigenen Stolz zu wahren, da man verbittert und verarmt ist. Eine kleine Klasse der geistig und materiell Mobilen, die kulturelles, personelles und monetäres Kapital besitzt, wurde die Ausreise gestattet. Genau, und so will ich auch auf Russland kommen, ja, auch da sagen, das nicht glorifizieren, natürlich noch weniger als China, weil es einfach auch wirtschaftlich so degradiert ist. Aber ja, das wurde ja exakt so angerichtet vom Westen, also, und den Leuten auch noch eingepflanzt, das wäre jetzt das moralisch Richtige hier. Ja, das ist ja ganz klar irgendwie, dass die Leute ausreisen dürfen. Und also Nationalismus, genau, da ist ja keine Frage, dass jetzt auch da bei der Mobilmachung Nationalismus im Spiel ist oder bei dieser Eingliederung der ukrainischen Territorien, dass ja, dann natürlich damit gearbeitet wird, auf dieser Klaviatur gespielt wird, um Zustimmung, Gehorsam im russischen Volk zu erzeugen. Und das ist aber das, was denen noch bleibt, nachdem der Staat so extrem ohnmächtig gemacht wurde Und wir hier in Deutschland haben aber einen mächtigen Staat und verbreiten ja auch diesen Nationalismus, stellen ja genau das auch dem deutschen Arbeitshengst zur Verfügung oder der Stute, die da einfach nur brav arbeitet, Tag für Tag, im Büro, in der Fabrik und so weiter. Diese deutsche Stute ist ja auch so, dass sie denkt, ja, also ja, Deutschland ist mein Land und selbst wenn es mir schlecht geht, private Probleme oder ökonomisch, ich deklassiert bin, nicht so viel verdient wie mein Nebensitzer und ja, selbst dann kann ich mich noch freuen, Deutsche zu sein und zu sagen, jawohl, da fühle ich mich einfach schon noch Teil des großen, guten, besseren Volks, das ganz klar auch im Ukraine-Krieg wiederum seine moralische Schlagkraft beweist. Ja, aber das war mir nur wichtig, hier nicht immer diese männlichen Begriffe zu verwenden, sondern wirklich jetzt auch mal das weibliche. Und mehr gibt es da nicht zu sagen. Also die Leute, ja, also dann kann man sich hier halt noch darüber wundern, oh je, hat doch nicht so geklappt mit der Freiheit, na, in Kirgisistan, da kämpfen sie jetzt gegen die Tadschiken. Und ja, das ist ja irgendwie doch schade, dass dieser Liberalismus, der verbreitet sich doch irgendwie nicht so automatisch über die ganze Welt. Und die führen da doch jetzt nicht so eine liberale Demokratie ein und sorgen einfach dafür, dass es ihrem Volk materiell besser geht, so wie bei uns. So wie ja aber durch dieses Sponsoring, durch die Aufbauhilfe der USA, Deutschland erst wieder in diese Position kommen konnte. Und Japan eben. Und Deutschland ja auch nicht so extrem zerbombt war. Auch da hieß es irgendwie, ja, das ist auch nicht so, dass irgendwie die ganzen Fabriken in Trümmern gelegen hätten, irgendwie 80%, sondern vielleicht noch weniger als 50%. Also das sind jetzt Feinheiten, kenne ich mich nicht genau aus, aber klar ist irgendwie, manche Länder bekommen diese Zuwendung und geregelte Aufbauhilfe und andere eben nicht. Und das sind geopolitische Maßnahmen, Maßnahmen des Hasses, des reinen Völkerhasses, was man ganz klar ansprechen muss, der Imperialismus hasst dann eben mal 1 Milliarde Chinesen, während die einer Regierung treu ergeben sind, die ja das Kapital, die Kapitalmacht anzweifelt oder nur leichte Bedenken anmerkt, wie ja bei der jetzigen Regierung, die ja doch den Kapitalismus in sehr starkem Ausmaß zulässt. Das ist einfach materieller Hass und Gewaltakte, die immer wieder ausgehen von den stärksten imperialistischen Staaten wie den USA und die diese Zweiteilung aufmachen. Einerseits die guten Länder wie Deutschland, Deutschland und Japan, die zwar gerade faschistische Völkermorde begangen haben und ja, einfach diesen Weltkrieg entfesselt haben, aber okay, die bekommen es. Und warum bekommen die es? Damit ihre Bevölkerung ruhig bleiben kann und hier schön in diese fernen Weltecken schauen kann und sagen, da werde ich aber trübe im Kopf und das will ich nicht und deshalb will ich jetzt hier meinem Regime einfach sagen, ja, was kannst du noch ein bisschen machen, dass wir hier wenigstens 0,1% der Leute, über denen sich da so trübe Wolken zusammenziehen, wenigstens 0,01% soll doch hierher kommen dürfen und denen geht es dann nicht mehr ganz so trübe, aber immer noch trübe, immer noch ist dann ja ein trübes Leben hier in einer fremden Kultur unter trübem Himmel und dein Geld kannst du nur zurückschicken oder ja, auf die Nachrichten warten, wie die Leute da sterben. Deine Familienmitglieder, wenn vielleicht Bürgerkrieg ist in deinem Land, ja, das ist immer noch ein trübes Leben, aber nicht mehr ganz so trübe, dass die Existenz schon wirklich so in Gefahr ist. Und so ist der Duktus, auf den man dann kommt hier im Westen und sich sagt, ja, es ist schon irgendwie so, dass wir hier richtig sind. Und dagegen kann man sich auch gar nicht wehren, wie ich meine. Fukuyama spricht auch nur eigentlich das Offenbare aus, dass wir alle nämlich gepampert sind, dass auch ich froh bin, morgen wieder zur Arbeit gehen zu können, was verdienen zu können, das Gehalt trudelt bald eines ist Monatsende. Bin ich einfach nur froh und wüsste auch gar nicht, wenn das nicht da wäre, dann wüsste ich auch wirklich nicht, was machen. Und dann will ich ja wirklich auch alles machen und sagen, auf die Straße stellen und wie auch immer. Diese Schilder, wie es damals gab in der Wirtschaftskrise der 30er Jahre, gegen Geld mache ich alles oder irgendwie so. Nun ja, jetzt aber weiter. Kein Erbe, kein Staat, ja. So, genau, wir waren beim Nationalismus. in Nationalismus. Den Volksmassen bleibt nichts, als sich in Nationalismus zu flüchten, um den eigenen Stolz zu wahren, da man verbittert und verarmt ist. Eine kleine Klasse der geistig und materiell Mobilen, die kulturelles, personelles und monetäres Kapital besitzt, wurde die Ausreise gestattet. So wie Stefan etwa. Sein Blick zurück in den Osten sieht dann so aus. Puh, das ist ja gruselig, wie ein Land wirtschaftlich in die Knie geht, sobald die Bevölkerung fehlt und vor allem Jüngere abwandern. Dieses Schicksal darf uns Westdeutsche nicht ereilen. Ich bin jetzt ja auf der sicheren Seite im Westen. Wir müssen jetzt schauen, wie wir mehr Zuwanderung kreieren, um den demografischen Rückgang abzufedern. Bulgarien und Ungarn geht's schlecht, aber naja, jeder hätte ja die Chance, in den Westen zu kommen. Das liberale Regime will solche grundgütigen, liebevollen, weltoffenen, aber auch naiven Menschen wie Stefan anlocken und ihnen die Angst einpflanzen. Wenn sie nicht spurten, dann stiegen sie auch bald ab, wie Rumänien oder die Ukraine. Daher wird die Deklassierung des Ostblocks gezielt vorangetrieben. Es ist kein Unfall, dass es keine entsprechende Aufbauhilfe für Russland gab, sondern geplante Politik zur Demütigung, Knechtung des Volkes. Oder eben in der DDR, die Treuhand, die alles zerschlug und die Monopole der Westindustrie festigte. Der narzisstische, also das ist kein Unfall, ganz klar das festzustellen, das ist kein Betriebsunfall. Das ist nicht so, dass irgendwer da inkompetent wäre, sondern das ist genau die Kompetenz dieser Politiker und Wirtschaftsbosse, die das orchestrieren. Dass sie das so orchestrieren, dass im Osten nichts mehr übrig bleibt und die Leute da sterben. Vielleicht, weil sie sich umbringen, depressiv sind und ja, wie auch immer, dann auswandern müssen, Beziehungen in die Brüche gehen, die Liebe dann endet, weil der eine einfach keinen Job mehr hat und dann in den Westen abwandert. Und ja, gut. Weiter. Knechtung des Volkes, genau. Der narzisstisch gekränkte Westen spürt den Stachel der russischen Revolution noch jahrhundertelang und dürstet nach Rache. Selbst Länder, die stets proamerikanisch waren, wie in Südamerika, werden ja ausgeblutet und über den faschistischen Blutzoll hinaus auch noch ökonomisch zerlegt in Zeiten der Militärdiktaturen, die von den USA herbeigeführt und gestützt wurden. Genau wie in Argentinien, diese Zeit der Diktatur auch extrem wieder wirtschaftlichen Niedergang bedeutete, so wie ja auch in Chile und in Brasilien gab es diese Diktatur schon seit den 60ern, die lang bestand. Und gut. Aber wichtig, dass diese Länder ja eigentlich selbst loyal waren zu den USA, warum dann die Militärjuntas. Aber ja, irgendwie, es gibt trotzdem nicht diese ökonomische Aufbauhilfe, weil warum überhaupt, warum? Es bringt den USA ja nichts. Und da müssen wir jetzt weiterlesen. Warum machen sie das dann aber mit Deutschland, mit dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg? Nur für einen ganz kleinen Bereich kann es Aufbauhilfe in der Not geben, wie für das faschistische Deutschland, das nie denazifiziert wurde. Hier sehen die USA sehr klug, dass es sein muss, die Brücken und Fabriken wieder aufzubauen, da sonst der nächste Hitler kommt und die amerikanische Weltmacht bedroht. Aber wozu dort aufbauen, wo man nichts davon hat, wo man Gebiete niederhalten kann, indem man sie ökonomisch geknechtet hält, ist dieser Weg vorzuziehen. Genau, also des Niederhaltens und des Knechtens, das ist vorzuziehen. Deutschland und Japan erhielten unbedingte Unterstützung nicht trotz, sondern wegen ihres Faschismus, vor dem die USA zitterten und daher musste ein Weg gefunden werden, wie die Bevölkerung die Füße stillhält und nicht mehr an Nationalismus denkt. In Russland oder sonst wo sahen sie die Gefahr nicht. Und da könnte man dann jetzt ja sagen, ja, dann das ist aber dann leider die Situation heute, dass solche Länder wie Brasilien sehen, okay, wir müssten eigentlich auch nur mal ein bisschen faschistisch sein und dann geht es auch bergauf, so wie in Deutschland. Und ja, deshalb wählen sie dann vielleicht Bolsonaro. Gut. Stefan sagt, wir sehen gerade in China, dass ein Volk ein Tauschgeschäft einzugehen bereit ist, Freiheit gegen Wohlstand. Wir geben unsere liberalen Rechte ab, gegen ein Versprechen auf Wohlstandsentwicklung. Ja, das war also in Folge 129, glaube ich, wo ich das spielte, diesen Clip von Stefan, da erwähnte es. Und jetzt möchte ich aber wirklich kurz Pause machen. So, liebe Leute, jetzt konnte ich diese private Pause nehmen und bin jetzt hier zurück am Mikrofon und will diesen Podcast einfach zu einem guten Ende führen und sage hier ganz klar, Wie auch immer, keine weiteren Reflexionen, sondern bleiben wir hier eng am Text. Ja, dieses Tauschgeschäft, da kratzt er sich am Kopf und fragt sich, warum bloß? Ja, weil man an weltweit reichhaltigen Fallbeispielen sehen kann, dass es weder zu Freiheit noch zu Wohlstand führt, sich auf die westlichen Doktrinen und den behämmerten Diskurs der liberalen Demokratie, Freiheit des Individuums und so weiter einzulassen. Gerät man in die Klauen des Westens, wird man ausgenommen oder es wird mittels westlicher Marktmacht dafür gesorgt, nie auf Augenhöhe mitspielen zu können im Weltkonzert der Industrien. Nur spezielle Gebiete, die zum antikommunistischen Fronteinsatz herangezüchtet oder beordert werden, wie etwa Westdeutschland, merken davon nichts, sondern bekommen freies ökonomisches Geleit zugesichert und können ihre Bürger somit Arbeit und Einkommen versorgen, dass die nicht mehr viel nachdenken, sondern in eine Lala-Welt abdriften oder auch zu seelenlosen, weltabgewandten Arbeitssklaven degenerieren. Naja, aber... Ja, wie auch immer. Darf ich ja nicht wiederum so deutschenfeindlich sein. Liebe Arbeiter, ich glaube noch an euch, ja. Ihr könnt auch so rebellisch sein wie ich bei der Arbeit, einfach mal 2-3 Stunden nichts arbeiten, einfach mal sagen, kein Bock. Meine Arbeitsrechte sind hier in Deutschland immerhin noch geschützt, anders als in Brasilien und so weiter. Und immerhin, hier wird man auch nicht so schnell gefeuert, sage ich euch. Ja, sozialer Kahlschlag hin und her wie durch die SPD-Politik, aber immerhin. Da kann man sich doch noch ein bisschen ausruhen und das empfehle ich einfach nur. Und das ist dann vielleicht auch dieses Gegenmittel, um nicht ganz zu degradiert zu werden, zur einfachen Arbeitsmaschine. Und ja, nun, weiter. Daher also ist den Bewohnern Chinas klar, es gibt sowieso keine Freiheit. Klar, man kann eine parlamentarische Demokratie einführen, wie in Indien oder Brasilien. Dann lebt halt die Hälfte des Landes an der Armutsgrenze und wühlt täglich in den Müllcontainern, bettelt oder greift zu Drogen und verfällt der Beschaffungskriminalität. Ja, das ist dann halt so. Aber Hauptsache liberal und eine unabhängige Justiz, nicht wahr? Ja, diese Justiz ist ja sowieso auch ein Witz, wie unabhängig soll die bei uns hier noch sein? Also ich weiß nicht. Vielleicht ist Korruption auch nicht so schlimm. Es ist nur wichtig, dass es sich einspielt, kulturell, dass man sich auf ein Set an Regeln geeinigt hat und jedem Chinesen dann vielleicht schon so klar ist, ah ja, dann muss ich zu dem und dem gehen bei der Krankenkasse, damit ich ihn besteche und dann meine Behandlung kriege. Ja, wenn das so eingespielt ist und da auch diskriminierungsfrei, dass hier nicht der eine dann sagt, nee, dein Schmiergeld nehme ich nicht an, dann wäre es ja eigentlich auch egal, was da für eine Justiz und so weiter, dann kommt man da irgendwie doch von A nach B. Aber wie auch immer, bleiben wir hier beim Text, wie gesagt. So, Hauptsache liberal, ja, ja. In der Situation der Entrechtung und Entmenschlichung, in der sich weite Teile des indischen, brasilianischen oder sonstigen Proletariats liberaler Länder befinden, stellt sich die Frage nach bürgerlichen Freiheiten einfach nicht, was die Chinesen wahrnehmen. Die nehmen das also wahr. Wenn wir uns dem Westen öffnen, dann brauchen wir an Freiheit gar nicht mehr denken. Und dann geht es wirklich nur noch ums tägliche Überleben und dann sind wir wirklich ausgeliefert, dann sind wir am Arsch. Also statt den Kahlschlag des eigenen Landes zugunsten westlicher Konzerne hinzunehmen, opfern wir lieber ein bisschen unseren persönlichen Gestaltungsspielraum, etwa in der Pandemie, und gehorchen der wirkungsvollen Regierungsmacht, der KP, auch entgegen unserer Neigung, das Virus als normal zu akzeptieren und mit einem Schulterzucken weiterzuleben. So die rationale Schlussfolgerung. Und hier muss ich doch wiederum eine Pause machen. Die Notduft ruft, aber das ist vielleicht auch ganz gut, um wieder auf dieses Vulgäre zu kommen, das ich heute in den Vordergrund drücken wollte. Und das ganz klar ja, zu machen. Ich kann mich auch nicht davon befreien. Also die Notduft muss verrichtet werden, wie es wunderbar heißt. Und das Werk will ich jetzt verrichten und das aber auch nicht weiter an. weiter ausmalen, sondern bin hier enseguida sofort zurück am Platz, an meinem Aufnahmeplatz. So, liebe Leute, ich habe mich erleichtert und fühle mich so leicht. Wunderbar. Und jetzt, ja, das ist halt ein vulgärer Diskurs und das muss so sein. Und jetzt kommen wir aber hierhin zum Abschlussfeuerwerk dieses Texts. Jetzt werden wir nochmal den Regenbogen leuchten lassen. Die nächste Ausbaustufe zünden. Ganz klar. Nee, allein der Text reicht mir nicht, sondern ich brauche auch meine eigene Energie und meinen körperlichen Schwung, den ich damit reinbringe. Und so, nee, allein der Wohlstand nicht, ne, bla bla. Ja, lesen wir das bitte nochmal. Oder, nee, das hatten wir noch gar nicht. Ne? Also, nee, allein Wohlstand würde nicht reichen. Menschen brauchen Freiheit, so Stephans entschiedene Parole, mittels derer er zum Kulturkampf gegen China aufruft. Zwei Überlegungen hierzu. Nachdem seine vulgären Bedürfnisse befriedigt wurden, sagt sich der satte Westintellektuelle, so, und jetzt wollen wir auch noch die ideellen Werte aufgetischt bekommen. Merkel, bitte servier mir meine Menschenrechte. Ich habe noch ein Hüngerchen nach dem üppigen Mahl der materiellen Agrar- und Industrieerzeugnisse, die hier im Westen frei wuchern. Frei flottieren, frei wuchern, ja. Um die runterzuspülen, wäre mir noch ein edler Tropfen des Freiheitsweins ganz recht. Denn wir wollen ja nicht, dass diese allzu fleischlichen Gelüste mich noch schlapp und matt zurücklassen. Jetzt brauchst du wieder was, das Frische verleiht. Ich will wieder frei gehen und entscheiden können, was aus mir wird. Ja, und diese Vulgäre ist die eine Überlegung. Also ja, ich finde es einfach lustig, ich finde es einfach wunderbar. Ja, wir alle sind so, natürlich braucht man Essen und so ist es. Und vielleicht ist aber dieses Ideelle dann das nachgelagerte Bedürfnis. Ich will aber auch noch wissen, dass ich hier auf der richtigen ethischen Seite der Welt stehe. Und deshalb soll mir meine Regierung das bitte auch noch auftischen, dass sie nämlich irgendwie im Gegensatz zu China noch die Fahne der Menschenrechte hochhält. Und ja, so analysiere ich das hier. Und einfach, um das auch runterzuspielen, um auch zu sagen, ja, es ist irgendwie komisch, diese Industrie, keiner durchschaut es und es hinterlässt auch viel Müll und wir wissen auch, es ist alles auch ungerecht mit der Ökonomie und so viele haben keinen Arbeitsplatz. Und aber komm, wir wollen es einfach jetzt auch runterspülen. Nun, weiter. Nun, der zweite Punkt. Der Text geht noch ein paar Seiten. Ja. Nun gut, wir alle sind verfressen. Das ist noch nicht frevelhaft, dieser ungezügelte Appetit nach fetten Westwaren. Aber für mich sehr anrüchig ist Stephans Beschwörung eines Kulturkampfes. Genau, das hatte ich damals gespielt, diesen Clip in Nummer 129, war es, glaube ich. Ja. Das Ende des Endes der Geschichte war das Thema, der nun explizit gegen das Modell China ausgetragen werden solle. Es solle jetzt wieder polemisch ein Streit um den richtigen politischen Weg entfacht werden, so Stephan begeistert, der sogar anklingen lässt, Wohlstandsopfer bringen zu wollen, wenn ein Politiker ihn nur mit einem Versprechen auf Freiheit für ein neues politisches Projekt entflammen ließe. Und so ja auch ich, sag's ganz klar, stehe auch auf dieser Linie von Stephan. Sag einfach, ich bin auch den neuen Lenin, der mir die Freiheit verspricht. Und ein Stalin, der sie dann auch liefert. Nun, weiter. Dabei dürfen wir uns aber nicht an China orientieren, fügt er nachdenklich hinzu. Und Wolfgang pflichtet vollauf bei. Ja, genau das sei die große Gefahr. Ja, nun ja, nachdem China jahrhundertelang kolonisiert und Maos Revolution bekämpft wurde, schaffte man es doch, sich selbstständig zu machen und eigene ökonomische Wege zu gehen, die einem von Freiheit und Freiheit von und vor der Westhegemonie sowie Sicherheit und Wohlstand einbrachten. Hm. Ja, also das ist einfach schon deutlich besser, eine sehr gute Aufbauarbeit seit dieser faschistischen Besetzung Chinas im Zweiten Weltkrieg durch Japan. Ja. Vor westlichen Kanonen, IWF-Krediten und demokratischen Ideologien, Klammer Universalismus, ist China jetzt zum Glück relativ geschützt. Während Deutschland gerade noch ein Mini-Wachstum auf Kosten seiner europäischen Nachbarn hinbekommt und jahrzehntelang von den USA aufgepäppelt und geopolitisch unterstützt und vom anrüchigen Stigma des Nazitums freigesprochen wurde, liefert China Jahr für Jahr Wachstum, das seine asiatischen Nachbarländer noch mitzieht. Das China, das durch den Zweiten Weltkrieg und das von Deutschland unterstützte Japan zerstört und zerbombt worden war, und danach keine vergleichbare Aufbauhilfe erhielt. Also nicht vergleichbar zu dem, was Japan zum Beispiel auch erhielt durch die USA, was auch in einem Buch von Varoufakis da schon beschrieben wurde, der globale Minotaurus hieß es da, glaube ich, dass die USA nach dem Krieg noch ein Netto-Exporteur waren, eine Handelsbilanzüberschuss hatten. Und klar, weil sie erstmal die Industriewaren nach Deutschland und Japan schicken mussten, weil sie gesehen haben, wir müssen die aufbauen, klar, weil sie Faschist waren. Nicht trotzdem, sondern weil man gesehen hat, die können so enorm potent werden, müssen den Volksmassen jetzt eine andere Beschäftigung geben, dass sie nicht wieder auf diese faschistischen Abwege kommen. Und dann aber ist die US-Handelsbilanz irgendwann in den 60ern ins Negative umgeschlagen. Und da sagte Varoufakis, ab da waren die USA so der Staubsauger für diese überschüssigen Waren auf dem Weltmarkt, vor allem von Japan und Deutschland dann produziert. Und die konnten ihre Exportüberschüsse anhäufen. Und ja, das war irgendwie so das Wirtschaftsmodell. Und deshalb dieser Minotaurus, weil das ist aus der griechischen Mythologie ein Stier oder wie auch immer ein Fabelwesen, dem man Jahr für Jahr ein Opfer, ein Menschenopfer sogar bringen musste, nach Kreta. Und so sind die USA auch dieser Minotaurus, weil Deutschland und Japan und die sonstige Welt müssen Jahr für Jahr dieses Defizit der USA finanzieren und dem dieses Opfer bringen. Und genau, das ist ein Entwicklungsmodell, aber eben nur für einen begrenzten Teil der Welt, nur für den, wo die USA sagen, da müssen wir mal schauen, dass wir den nächsten großen Feind, den sie halt einfach brauchen, den sie halt einfach sich herbeifantasieren, dass das die Sowjetunion sein muss. Also, ja, gegen den jetzt unsere Sprösslinge in Stellung zu bringen, deshalb da ganz, ganz krass verschwenderisch auch investieren. So, ja. Also und vor allem, was so wunderbar ist in diesem Absatz, dass Deutschland ein Mini-Wachstum hinbekommt. Deutschland hat einen Mini-Pimmel, ja, das können wir auch festhalten. Also das ist lächerlich. Gerade noch so ein Mini-Wachstum kriegen die rausgedrückt und das auch noch auf Kosten der europäischen Nachbarn. Die sind da geknechtet, ne? Wie schon öfters betont, mit Weiß auf Flasbeck. Also die leiden unter dieser deutschen Dumpinglohnpolitik und dieser Überschwemmung der Weltmärkte mit deutschen Waren, die nicht konkurrenzfähig wären, wenn sie die Deutschen nicht so getrickst hätten und die anderen unterboten hätten mit ihren Löhnen. Also da kriegt Deutschland das noch rausgepresst, ne? So 1-2% Wachstum und China hin mit 5-6-7% Wachstum. Aber gut, nun weiter. Und ja. Und jetzt, wo China trotz der heftigen Bekämpfung seiner Kultur und Ökonomie wieder aufblüht, möchte Stefan den Kampf gegen China und implizit also für die von den USA hochgehaltenen Werte beginnen. Genau, und da muss ich vielleicht auch wieder psychoanalytisch, biografisch analysieren, dass Stefan da einfach ja, hineinprojiziert in den Westen, in den USA, ist dann ja auch logisch erklärbar aus dieser persönlichen Geschichte. Dass er sagt, ja, da diese Werte müssen wir doch hochhalten, in Stellung bringen. Es kann nicht sein, dass wir uns an China orientieren, das kann ja. Nein. Und ja, gut. Es liegt hier das Problem der Vertauschung von Basis und Überbau, Ideen und materieller Macht vor. Das ist ja auch schon Fukuyamas grundlegender Fehler, den er im hellen Tageslicht begeht. Ohne seine krude Glorifizierung der allmächtigen Ideale, die alle Länder in ihren Bann ziehen, zu bestreiten. Ja, also dass ich, klar, Fukuyama bestreitet es nicht, dass ich hier irgendwie nur über diese Ideale des Liberalismus, das ist ja nur semantisch, sagt Stefan dazu, was soll das sein? Und ja, irgendwie ist es ganz merkwürdig, dieser Fukuyama-Text, den ich noch nicht beendet habe, aber schon gut über die Hälfte. Und ja, es schwebt im Himmel, genau, das liefert die Brücke zu Marx, es schwebt im Himmel, das ist wirklich das reine Citoyen-Ideal, das Fukuyama hier für uns aufrichtet und uns stolz präsentiert. Jawohl, das ist es, was der Westen leisten kann. Und davon könnt ihr euch doch jetzt auch alle blenden lassen. Oder jetzt aber in Klammer. In abgesicherten, satten Weltgebieten kann man sich erlauben, etwas über den Durst vom Wein der Menschlichkeit zu kosten und ganz betrunken von der herrlichen Allmacht der Ideale, die noch die hintersten Weltecken überschwemmen, fabulieren und sich als Hegel-Interpret aufspielen. Genau, Hegel, den er da von Marx reinigen will. Aber ja, also ich finde einfach in diesem Fukuyama-Ding kommt dieses Citoyen-Ideal in der Reinheit wirklich durch und wirklich diese Sache, dass man sagt, ja, es ist ja eine gute Idee mit dem Idealismus, der heute vulgär so gesehen wird, als ging es darum, ja, deine Ideale hochzuhalten, den Ideal treu zu sein, aber für Hegel war es ja der Idealismus, dieser reine Geist. Der Geist ist die reine Wirklichkeit, das Denken ist die Wirklichkeit. Und ja, aber irgendwie so sind diese Ideale da und wir alle können sie auch nicht abstreiten. Es ist doch gut, irgendwie dem anderen seine Freiheit zu lassen, egal wie man es nun ausdrückt, wie ich meinte, ich weiß auf den Peruaner Mariátegui, der sagte, meine Freiheit hört nicht bei deiner Freiheit auf, sondern sie setzt sich in deiner Freiheit fort, weil wir eine Kette an menschlichen Lebewesen sind. Oder ja, ob man sagt, ja, die Freiheit endet da, wo die Freiheit der anderen anfängt. Egal, es sind irgendwie ethische Gebote, die aber zum Ausdruck bringen, ja, wir sollten die anderen nicht umbringen im schlimmsten Fall, aber auch nicht so wirtschaften, so agieren in unserem täglichen Arbeiten und politischen Entscheiden, dass die hohen Tiere der Entscheidungsgremien für uns übernehmen. Da sollten wir nicht so vorgehen, dass wir die anderen da irgendwie außen vor lassen und verdrängen, wegkonkurrieren und ja. Also ja, irgendwie wird das da ausgedrückt und ja, und das ist ja auch dann wunderbar, dem will ja niemand widersprechen, wenn Fukuyama das dann ausmalt, ja, die Ideale und keiner kann es ja bestreiten, irgendwie funktioniert das Rechtssystem in den USA halt doch noch besser als in Brasilien oder Venezuela oder Honduras, diese Länder eben, wo die Flüchtlingsströme dann aufbrechen in die USA. Ja, und jetzt aber weiter im Text. Wie lange geht das? Das geht doch ziemlich. Ja, da habe ich mich nicht zurückgehalten heute. Die USA sind eigentlich gut, auch wenn die reale Politik, die sie betreiben, grundschlecht ist und für wachsende Massen an Erdbewohnern Krieg, Vertreibung, Terror, Klammer Syrien, ökonomische Degradation, Klammer Argentinien, Brasilien, Spaltung und nationale oder religiöse Ressentiments, Klammer Europa, Nahost, bedeutet. Diesen Leuten wird nur noch die Option zur Flucht gelassen. Die wenigen, die dann durchkommen und nicht auf dem Weg verrecken, können in den USA Gärtner werden und die Hälfte ihres Lohns zurückschicken, damit ihre Familie durchkommt. Das beweist nach dem vorzüglichen Denker Fukuyama die nach wie vor bestehende Anziehungskraft der westlichen Ideale, die leider längst keine im Himmel schwebende Utopien vom liberalen Milch- und Honigland mehr sind, sondern bittere materielle Wirklichkeit, die Millionen Menschen entwurzelt und ihre Heimat und Kultur beraubt. Die Leute gehen ja dahin, wo es für sie besser ist und sie sich bessere Zukunftschancen versprechen. Und daher ist ja ganz klar, wenn die Migrationsströme nach Nordamerika und Europa zunehmen, wie in den letzten 10 Jahren, dann zeigt das, wie der Westen alles richtig macht und Chinas autoritäres Modell an Traktion verliert in der Welt. Das Gegenteil ist selbstverständlich richtig, aber das zu beweisen ist nicht mehr nötig. Es hat keinen Sinn, noch lange mit dem Westen zu diskutieren. Diese Lektion hat China hoffentlich verinnerlicht. Es gilt, sich auf den eigenen Weg zu besinnen und ihn selbstbewusst zu vertreten. Genau, das ist einfach mein Mantra, ja. Zu sagen, nicht, die Chinesen müssen mehr indoktriniert werden, sondern nee, einfach selbstbewusst das vertreten und sagen, ja, das ist unser chinesischer Universalismus und wir haben auch den Anspruch, ihn auf die ganze Menschheit anzuwenden. Und der Westen ist de facto stand jetzt stärker als wir und auch stärker im Beherrschen der Köpfe der Leute, aber wir glauben trotzdem, dass unser Weg der richtige ist und wir weiterhin überzeugt sind, obwohl wir Widersprüche bei uns wahrnehmen. Und ja, das will ich ja ausdrücken. Und diese Migrationsströme habe ich gesehen in so einer Grafik, dass ja die deutlich zugenommen haben in den letzten Jahren. Und diese Geldströme, die dann zurückgehen aus den USA oder Europa, oder ja, diesen westlichen Ländern, die noch immigrationsoffen sind. Auch Japan gehört ja zum sogenannten Westen, zum weißen Westen, auch wenn sie ganz östlich liegen. Aber die lassen eben auch sehr wenig Migration zu. Und ja, also gibt es ja doch noch einige Länder wie die USA, die dann doch die Grenzen öffnen und sagen, ja, kannst hier halt schwarz arbeiten und so und kannst dann deinen Lohn zurückschicken. Und genau das habe ich dann gesehen, so eine Grafik wie enorm diese Geldströme auch zugenommen haben. Also einerseits die Flüchtlingsströme und andererseits, was da an Geld zurückgeschickt wird, dann nach Kuba oder in diese anderen unterjochten Gebiete. Und ja, das hat jetzt nochmal, also vor allem die letzten Jahre, so extrem zugenommen. Natürlich auch im Nahen Osten, diese Kriege, Syrien. Ja, und daraus können wir jetzt folgern, laut dem vorzüglichen Fukuyama, diesem vollendeten, edlen Tropfen, der den Gaumen benetzt, diesem philosophischen Wein folgerte ja in irgendeinem Clip, den ich dann spielte von Wolfgang und so weiter. Das war auch 128, 129, sowas. Ja, also es ist ja nicht so, dass die Flüchtlingsströme dann aufbrechen und nach China oder Russland gehen, sondern nee, in gut regierte Länder, nach Nordamerika, Kanada, USA und Europa, Westeuropa wollen sie kommen. Und das beweist ja wohl irgend so weiter. Ja, und das ist so krude, da muss man auch gar nichts mehr sagen. Es hat auch gar keinen Sinn, wie ich meine, zu diskutieren irgendwie mit diesem Westen, der so abgedriftet ist, so zynisch einfach hier auf diese Flüchtlingsströme und Leute schaut, die materiell nichts anderes haben, als zu fliehen und zu sagen, egal, ich nehme das Risiko zu sterben in Kauf, ist es besser für meine Familie. Wenigstens können die dann hier noch halbwegs überleben und nicht wie der Nachbar dann betteln gehen oder wie auch immer. Ja, also gut, weiter im Text. Stephans Kulturkampf, oh ja, und jetzt wird es besonders polemisch, ja, aus dieser Verbitterung auch über den Fukuyama-Text und diese Fukuyama-Lesart, also da will man auch gar nichts mehr dazu sagen, das ist auch, nee. Aber ja, jetzt hier. Stephans Kulturkampf, das muss man leider diagnostizieren, reiht sich in die Kette der aggressiven westlichen Vorstöße gegen China ein, bis hin zum japanischen Faschismus. Das muss man so klar sagen. Er redet hier einer politischen Macht das Wort, die China am liebsten erneut zerbomben und versklaven würde. Die Anbindung an die amerikanischen Citoyen-Ideale, die dem verfressenen Westschlemmer Erleichterung verschaffen, nach der hemmungslosen Völlerei am Tisch des Bourgeois, gibt es nun mal nicht umsonst. Sie ist nur zu haben gegen die materielle Unterstützung der mörderischen Geopolitik, die von Washington ausgeht. Daher ist Deutschland ja so reich, weil man hier zustimmt und alle Kriegshandlungen auf eigenem Territorium gegen unschuldige Drittstaaten ohne Nachfragen zulässt. Sich wie Wolfgang immer wieder auf westlichen Universalismus zu beziehen und dessen Verwirklichung in China anzumahnen, ist weltfremd. Universalismus ist grundrichtig. Nur müsste man dann ehrlicherweise darauf hinweisen, dass es diese westlichen Staaten sind, die grundlegende Menschenrechte von Millionen Erdbewohnern in Frage stellen und nicht gewähren wollen, sondern gezielt Zivilisationsfortschritte und wirtschaftliche Souveränität abbauen, wenn es in ihre Strategie passt, was oft der Fall ist, da man sich paranoisch von Feinden umkreist sieht. Das ist die sogenannte Thukydides-Falle der absteigenden Weltmacht. Man kann dann darauf beharren, immerhin vertreten die Westmächte die richtigen Werte, was immanente Kritik erlaube und ihr Agieren als Heuchelei zu entlarven ermögliche, was beim pragmatischen russischen Ansatz unmöglich sei. Mal abgesehen von der Frage, wem diese immanente Kritik, die kein Herrschender zur Kenntnis nimmt, solange er nicht gezwungen ist und durch das liberale massenmediale Zirkusspiel noch andere Schwerpunkte setzen kann, eigentlich nützen sollte, außer dem kritischen Intellektuellen, der dadurch sein Einkommen sichern kann, stimmt ja auch die Voraussetzung nicht. Die westlichen Werte sind kein Deut besser als die chinesischen, von denen Wolfgang ironischerweise wiederum betont, sie nutzten den Marxismus nur als Lippenbekenntnis und hätten sich inhaltlich von ihm verabschiedet. Die Bezugnahme auf Marx sei bloße Phrase. Genau, ich denke, das hatte ich auch mal gespielt von Wolfgang. Fand ich ja sehr interessant, das zu hören, was er da nachlas aus den Reden von Xi oder aus anderen Zeugnissen aus der chinesischen intellektuellen Elite. Und sagte dann, ja, nee, das ist aber reine Phrase, der Bezug auf Marx und so weiter. Und das ist so ironisch irgendwie, dass er da nicht das wahrnimmt. Das ist dann ja das Gleiche wie beim Westen, dass man sagen kann, ja, führt ihr eure hohen Werte im Munde und dann macht ihr aber den Irakkrieg und das widerspricht sich. Und dann kann man den Westen ja an seinen eigenen Maßstab messen, sagt Wolfgang. Und das ist das Grundgute hier, dass man immanente Kritik leisten kann. Und ja, es ist ein bisschen krude dann aber eine Aussage. Es sind ja nicht nur popkulturelle Phänomene in Hollywood, die dann den Irakkrieg aufwerten. Ja, was sonst soll es sein? Also, irgendwie setzt es doch was ganz Tiefes Gesellschaftliches in Gang. Ne? Und dann wird das juristisch auch aufgeklärt, welche Generäle da welche Verbrechen begangen haben im Irak. Also ja, das ist so lächerlich. Sorry, das ist ein reines popkulturelles Phänomen. Irak-Krieg, Nachbetrachtung, und besser wäre es, man fängt gar keinen Krieg an. Wie China zum Beispiel, dann braucht man auch keine freien Medien, die dann, oder irgendwelche freien Hollywood-Filmer, die halt ja frei nach Lust und Laune des Kapitals Filme machen können und die dann da auch mal was aufklären, weil ja sich die Verbrechen nicht verheimlichen lassen können, die Pressefreiheit und so weiter, das ist ja dann, damit lässt sich halt Profit machen, deshalb die Leute kriegen es mit und dann wird das noch weiter aufgearbeitet. Ja, aber besser wäre es ja wirklich, man fängt ja keinen Krieg an. Und man hätte Maßstäbe, die einen davon abbringen, in solche kriegerischen Gewässer ist, überhaupt einzutauchen. Und ja, ich finde einfach, wenn Wolfgang das sagt, Marx ist da bloß noch Phrase, was, ja, das ist doch dann aber genau der gleiche Punkt wie hier im Westen. Außer, dass wir uns hier nicht auf Marx, sondern halt auf die Menschenrechte, auf den Liberalen, den Schutz des Individuums beziehen, was in Asien halt weniger im Fokus steht, das Individuum, aber gegenüber dem Gemeinwesen. Aber ist ja okay, so ist jede Kultur, da ist auch ein gewisser Relativismus angebracht, ja. Das ist halt anders gewachsen, irgendwie historisch, aber trotzdem kann es ja eine Idee des Guten für die ganze Menschheit geben. Und das kann der Marxismus sein, kann auch der Liberalismus sein, nur ich finde es so merkwürdig, warum Wolfgang dann darauf nicht kommt. Also, wenn er China das vorwirft, und ist ja auch gut, wenn er sich selbst für einen Marxisten hält, auch wenn das objektiv nicht ist, aber ja. Dann ist ja, wäre es ja auch irgendwie logisch, da genau nachzuforschen, wo verletzt China hier die marxistische Ideologie und das genau anzubringen. Also wie ja auch ich das eigentlich, ja, aber halt noch nicht so gebildet bin als Marxist. Aber ja, dann ist es ja genau diese immanente Kritik, dass man sagen kann, ja, ihr stellt ja diese Werte auf und dann und redet davon nur, aber jetzt eigentlich so viele Milliardäre und die könnt ihr gar nicht beherrschen und in die Schranken weisen. Die zahlen keine Steuern, wie auch immer, die Arbeiter. Ja, da gäbe es sicher Ansatzpunkte, aber für Wolfgang ist irgendwie so klar, was der Westen für Ideale hat, das sind die guten Ideale, von denen man anders als in China nicht ganz abgerückt ist, ne? Das ist hier nicht die reine Phrase und das ist hier schon noch irgendwie, ja, wie auch immer, also vielleicht sieht das ja auch selber ein anhand dieser Kritik, die ich hier leiste, aber ich weiß es nicht. Ich versuche es einfach zu verstehen, ja. Also, nur Lippenbekenntnisse, ja, ja. Aber die westlichen Werte sind kein Deut besser als die chinesischen, von denen Wolfgang ironischerweise wiederum betont, sie nutzten den Marxismus nur als Lippenbekenntnis und hätten sich inhaltlich von ihm verabschiedet. Die Bezugnahme auf Marx sei bloße Phrase. Aber wäre das dann nicht genau das Einfallstor für immanente Kritik und der Beweis für das Vorhandensein chinesischen Universalismus, der erlaubte, China an selbstproklamierten Maßstäben zu messen? Xi machte es zum Vorwurf, sich bloß rhetorisch auf Marx zu beziehen, ohne die wirkliche Politik an marxistischen Kategorien auszurichten. Aber Merkel und Biden nimmt er ab, dass sie es mit ihrem rhetorischen Einsatz für Menschenrechte echt ernst meinen. Der Irakkrieg und Millionen Tote sind bedauerliche Fehler, die aber in Hollywood und Popkultur aufgearbeitet werden, wodurch der Bogen der Gerechtigkeit gestärkt wird. Die Doppelstandards, die westliche Politiker pragmatisch zur Einführung seiner mörderischen Sanktionen, Wirtschaftskriege oder direkten Militärexzesse anlegen, werden von den Westintellektuellen auf ideeller Ebene wiederum verdoppelt. Zitat Wolfgang, man kann dem Westen Heuchelei vorwerfen und dass er sich nicht an seine Werte hält, aber genau das ist unsere große Stärke. Man kann immanent kritisieren und an eigenen universellen Standards messen. Russland bietet eine Welt ohne Heuchelei und das ist die große Gefahr. So deliberiert Wolfgang. Das habe ich hier so paraphrasiert, aber also kein wortgetreues Zitat, aber schon ein recht getreues Zitat, glaube ich. Wolfgangs Doppelstandard wird eben hier deutlich. Lassen wir Russland beiseite, dessen Staatsform und Ökonomie brutalst zerstört und abgewickelt wurden. Aber warum sollte die chinesische Ideologie zu keinem Universalismus führen? Der Anspruch auf universelle Entwicklung der Volksmassen ist darin verankert und Mao zielte auf die weltweite Revolution des Proletariats hin, was leider fehlschlug, aber trotzdem Millionen inspirierte. In China solle es nur zynisch vulgär um Machterhalt und Ausbau autoritärer Herrschaft gehen. Hier im Westen aber stünden hehre Ideen im Vordergrund, zu denen man sich nur mal wieder mehr realpolitisch hinbequemen müsste. eine bequemliche, opportunistische, vollkommen unmarxistische und antidialektische Haltung offenbart sich hier. Und hier ist aber das Wichtige. Das war jetzt polemisch, weil ich es einfach nicht verstehe. Diese Haltung von Wolfgang und Stefan, diese Doppelstandards, die sie reproduzieren und verdoppeln und sagen, aber irgendwie der Westen, wenn der einen Doppelstandard anlegt, dann ist das anders und der Osten, der legt gar keinen Doppelstandard an und das ist irgendwie böse. Die sind zu pragmatisch, aber ja, wie auch immer. Aber jetzt das Wichtige, nämlich jetzt, ob nun Marxismus oder Liberalismus die richtige Ideologie ist, will ich an dieser Stelle gar nicht entscheiden. Es ist aber generell so, wie Lenin schreibt, dass sich die Menschheit seit Jahrtausenden Moralgesetze gegeben hat, etwa durch den Umweg der Religionen, und diese nun nur noch eingehalten werden müssen, wozu Lenin die vorbereitende Phase der Volkserziehung durch den Sozialismus vorschlägt. Das hatten wir ja gelesen vor ein paar Folgen. Und ja, ist doch egal, ob man diese Utopie, diese Moralgesetze den Namen Liberalismus oder Marxismus gibt. Es ist so ein höheres Ideal, wo man sagt, wir haben uns das Ziel gegeben, darauf hinzustimmen, und dieser Staat existiert nur, weil er dieses Lippenbekenntnis leistet und sagt, jawohl, darauf bekennen wir uns. Und die Legitimität fußt darauf und die Solidarität, die Loyalität der Volksmassen fußt irgendwie darauf, dass wir das weiter anführen und sagen, ja, wir halten uns ran, wir Regierenden sind auch nur Menschen, wir können auch nicht alles verwirklichen, was wir uns so vorstellen und erträumen, und an der einen oder anderen Stelle sicher korrupt, ja, das ist menschlich, dass man es in die eigene Tasche wirtschaftet, und auch ich würde das sicher machen, ganz klar, weil ich schon im Vorhinein eingestiegen, ganz klar, 1-2 Millionen in die eigene Tasche wirtschaften, aber okay. Also, ja, aber grundrichtig fand ich ja diese Zusammenführung. Egal jetzt, der Liberalismus, den ich dann doch für falsch halte, aber lassen wir das hier weg und sagen, es könnte ja doch auch gehen. Es ist ja doch auch eine Idee zumindest, ja. Und ja, also irgendwie kann man durch eine vorbereitende Phase dazu kommen, dass die Moral dann wirklich eingehalten wird. Und ja, also ist doch völlig egal, worauf die Chinesen sich jetzt beziehen. Menschenrechte, bla bla, das ist ein vollkommen hirnloser Diskurs, weil wenn die Chinesen sich halt auf diese Moral von Marx oder was auch immer, Mao oder Deng Xiaoping beziehen, dann muss man sie halt darin messen und sagen, hier und hier habt ihr dann Verfehlungen und werdet eurer Linie, eurem Wahrheitsprozess untreu. Und warum dann an den westlichen Idealen? Weiter im Text, das hier erklärt es gut. China ist ja kein Land der Menschenfresser, das nur Leid verbreiten will. Ebenso wenig die USA, auch wenn sie objektiv dies tun. Wir können also die Selbsterzählungen beider Staaten erst einmal aufnehmen und sie nüchtern mit der realen Politik dieser Staaten vergleichen. Dieser Vergleich mit der materiellen Basis ist das eigentliche, nicht die im blauen Himmel schwebenden Ideale der Menschenrechte, die man so spitzfindig definiert, dass es so aussieht, als würden sie in den USA eingehalten, wobei für jeden, der sehen kann, offenkundig ist, wie das amerikanische Politikmodell gescheitert ist und nur hoffnungslose Verlierer und aggressive Frustration hinterlässt in seinen Beherrschten. Diese extreme Dialektik der inneren Repression, Klammer, Einzwängung in bourgeoise Profitgenerierungsmaschinerien und Vermarktung, Verdrängung der Individuen, Klammer zu, und äußeren Aggression, Klammer, NATO-Angriffskriege, Militärnetzwerke, Drohungen, Kriegsmaterial und Militärbasen, Klammer zu, die in der heutigen historischen Situation von den USA ausgeht, wirkt natürlich auch auf China und andere Länder zurück, die eigentlich nur danach schauen können, diese heiße Phase des niedergehenden, wild um sich schlagenden Hegemons zu überleben und eine gewisse innere Resilienz und ideologische Festigung aufzubauen, um im Extremfall die Volksmassen überhaupt für einen anti-westlichen Krieg mobilisieren zu können. So, der Anfang dieses Satzes nochmal. Diese extreme Dialektik der inneren Repression und äußeren Aggression, die von den USA ausgeht. Genau. Und das wirkt auch auf die Restwelt, meine ich, und deshalb kann man vielleicht sagen, egal, ob die Chinesen jetzt Fortschritte beim Sozialismus erreichen oder wie auch immer, vielleicht ist für sie jetzt einfach dieser Punkt zu sagen, nee, erstmal diese Phase überstehen, wo wir jetzt schon fast auf einer Linie sind mit dem BIP der USA. Da sind wir jetzt nur noch 5 Billionen dahinter. Und ja, aber wie ist das? Was werden die USA hier noch machen? Was werden die noch alles aufreißen? Vielleicht haben sie die Pipeline nicht aufgerissen, das wäre ja wirklich zu läppisch, das ist dann ja wirklich. Aber ja, generell, da setzen die Ebene höher an, die USA gerne ganze Staaten aufreißen, ganze Kontinente bluten lassen. Ja, das ist so die Frage, glaube ich. Also, wir sind jetzt in dieser extrem gefährlichen Position und Thukydides, der athenische, griechische Historiker, erwähnte das eben, dass der Krieg zwischen Athen und Sparta irgendwie unausweichlich war, weil sich die Spartaner vom aufstrebenden Athen bedroht sahen. Sparta wohl die Weltmacht war zu der Zeit oder wie auch immer, weiß nicht, wer da aufgestiegen ist, aber ja, nach dem Krieg waren dann beide irgendwie runtergewirtschaftet, waren die Athener, haben dann diese kulturelle Blüte irgendwie verloren. Und ja, gut, aber jetzt weiter. Und es gibt eben diesen Historiker, der diesen Begriff 2012 einbrachte, habe ich auf Wikipedia gelesen, mit der Thukydides-Falle, dass halt ja eine aufstrebende Weltmacht oder eine niedergehende Weltmacht dann eher zum Krieg greift. Und er führte da irgendwie 10, 20 Beispiele an vom 15. Jahrhundert, wie immer wieder. Ja, England, Niederlande, Österreich, Ungarn, Dänemark, Schweden und so weiter. Ja, Länder, die aufstrebend waren und andere am Niedergehen. Und das hat fast immer zu Krieg geführt. Deutschland, Frankreich und so weiter. Im 16. Jahrhundert irgendwie immer zwei, die aufeinander prallen. Der eine auf dem Weg nach oben, der andere nach unten und fast immer Krieg. Aber ja, ich weiß nicht. Es ist vielleicht, ich finde es trotzdem einen schönen Gedankenbogen mit dieser Falle. Und Xi Jinping bezog sich dann im Jahr 2014 nämlich auf diesen Begriff, nachdem dieser Historiker das 2012 einführte in seinem Buch. Ja, schon 2 Jahre später sagte Xi, ja, die Thukydides des Falle muss vermieden werden. Und vielleicht ist das einfach das, was sein Denken jetzt so beherrscht, dass er sagt, ja, Sozialismus, wir müssen danach schauen, wie wir das Leben der Volksmassen besser stellen, aber erstmal sind wir in einer ganz ganz zweifelhaften, gefährlichen weltpolitischen Situationen und müssen schauen, als Land nicht komplett unter die Räder zu kommen oder wie die Sowjetunion dann liquidiert zu werden, weil ja die innere Erschlaffung zuließen, die ideologische Linie nicht mehr durchhalten konnten und die Leute schon auf Westlinie waren. Und da ist China jetzt eben gut ausgerichtet, dass sie materiell jetzt schon aufsteigen zu den reichsten Ländern der Welt und daher schon mal dieses Argument ein bisschen wegfällt, zu sagen, ja, wie in der Sowjetunion, da sind die fetten Westwaren, die ausgestellt werden, die Würste und Schinken und ja, gut, aber jetzt zum letzten Absatz, jetzt kommen wir wirklich zum Schluss und das war ja viel, das war ja zu viel wahrscheinlich und das ist jetzt dann aber auch ein versöhnliches Ende, glaube ich, oder hoffe ich mal, ja, also, anti-westlicher Krieg, oje, könnte man die Chinesen dazu überhaupt noch mobilisieren? Also ich weiß auch nicht, wie es mit der Zensur und so weiter ist, aber irgendwie ist ja doch klar, diese westliche Kultur sickert durch. Und wenn man ins Ausland reist, dann, ja, was ja dann auch für immer mehr Chinesen erschwinglich ist, was ja schön ist, dass sie reisen können, das ist ja das Eigentliche, das, was auch ich so sehr anpreise, das Reisen, dieses Luxusgut. Und ja, aber dann prasselt dieses Trommelfeuer der Westpropaganda ja trotzdem auf sie ein. Und trotzdem meine ich eben, das ist stärker als das, was China ihnen einpflanzen will. Und ja, aber jetzt weiter hier. Die Macht der Medienimperien ist noch so stark. Ist noch stark und daher zweifelt man dort wohl zu Recht, ob nicht unter den Chinesen selbst die westliche Propaganda das Gift von Meinungsfreiheit, Pressemarkt und so weiter verfangen hat und sie gegen die eigene Regierung aufstachelt. Die US-amerikanischen Bürger lassen sich dagegen wohl noch recht gut ideologisch beherrschen. Trotz Friktionen im Gefolge der Trump-Wahl wäre wohl zumindest im Falle eines Krieges gegen einen äußeren Feind die Mehrheit der US-Amerikaner solidarisch mit dem eigenen Regime und bereit, zu den Waffen zu greifen, um für das Gute zu kämpfen. Genau, das ist nämlich die Gefahr. Die USA sind langsam auch in so einer aufgewühlten innenpolitischen Lage, dass nur noch ein außenpolitischer Kriegsfall helfen könnte, um die Bevölkerung wieder so einzuschwören. Das ist die Gefahr und ja, diese Medienapparate sind noch stark, die könnten das durchaus leisten. Das ist das Paradoxe. Gerade in Zeiten der Medienkrise und Existenzsorgen und Zusammenballung der Monopole gewinnen diese an Zugkraft und ideologischer Macht. Gerade der schrille Trump und die Dialektik des gegenseitigen Vorwerfens von Fake News zwischen Trump und Medienmonopolen festigt letztlich die Einheitsfront und das Gefühl der Richtigkeit, in undurchsichtigen Zeiten auf die konsensuale Linie der kapitalistischen Medienkonzerne einzuschwenken oder wie Wolfgang zu sagen beliebt, der deliberativen Demokratie. Genau, das Ende dieses Sex. Ja. Dieses Delirium, dieses Deliberieren ist natürlich, ja, das nach kapitalistischen Logiken, wie es bei Datis, Hitlers nackte Urenkelin gibt Anlagetipps. Das ist der ideelle Gesamtartikel. Nach diesem Muster werden diese Artikel gestrickt. Ja, und irgendwie ist aber die Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft auf der einen Seite, ja, wie Fukuyama meinte, Verfassungskrise, ja, aber trotzdem finde ich, diese demokratische linksliberale Blase, die ist ja sowieso auf diesem nationalen Kurs jetzt gegen Trump und ja, gegen Russland, für das US-Militär, für die Geheimdienste, die da irgendwelche Verschwörungstheorien, haltlose Unterstellungen über Trump in die Welt setzen und verbreiten, da sind die Demokraten dann auf Linie. Also die sind ja sowieso eigentlich auf dieser Pro-Establishment, das heißt dann auch Pro-Kriegslinie. Und ja, klar, Anti-Russland, Anti-Autokraten. Und dann die Trump-Wähler, gut, die sind natürlich eher mit diesem Versprechen, jetzt ziehen wir uns mal zurück aus der ganzen Welt, von Trump geködert, aber vielleicht könnte Trump die dann auch einfach wieder einfangen. In so einer kritischen Phase wäre es ja dann auch nicht mehr schwierig, einfach ihn zu bestechen und zu sagen, komm, hier, hast du denn nochmal 100 Millionen oder wir hauen dich hier raus. Klar, immer in ökonomischen Problemen auch Trump mit seinen riesigen Krediten. Ja, und dann sagt er auch, komm, jetzt geht's gegen China, was er sowieso schon sagte, aber jetzt geht's halt wirklich militärisch und ja. Ja, liebe Leute, und das ist der Schluss des Texts und das hört sich ja wirklich dann, das kann man ja nicht beschönigen, das hört sich ja wirklich sehr pessimistisch an, aber ja, ich will eben vulgär sein, um zu sagen, ja, so fühle ich es und so fühle ich, dass die Revolution Not tut und da muss man vulgär rangehen und sagen, wenn heute schon alles okay wäre, dann wäre es ja auch, dann gäbe es ja auch nichts mehr zu tun, das wäre ja auch langweilig. Wäre gar keine Revolution nötig. Also irgendwie, ja, ganz klar, das ist ja auch was Schönes. Und das ist wunderschön, wie ich mich hier zu diesem Schluss vorgehangelt habe und jetzt einfach sage, das ist was Schönes, genießt die Schönheit, die reißt die Kartons in euren Köpfen ein oder irgendwie so. Die festen Kisten, die uns die Religion überliefern und die Kultur über das, was schön ist. So hieß es da in einem Museum, in dem ich gestern war. Und ja, so ist es. Diese Podcast-Schönheit reißt euch auch hoffentlich wieder ein oder baut die Mauern in eurem Kopf auf, die Mauern, die eben notwendig sind, die ideologischen. Ja, also gegen diesen aggressiven Westen, da muss man sich sichern, muss man auch sich schützen. Nicht nur die Grenze, das ist gar nicht mal so wichtig, sage ich das mit der DDR, ja, ist richtig, was ich sagte, asozial, aber letztlich, wenn die Leute gehen wollen, ja, vielleicht hätte man es dann auch erlauben können und sich darauf besinnen können, zu sagen, nee, wir müssen hier eine ideologische Arbeit leisten, was dann unter Honecker vernachlässigt wurde, dass materiell es den Leuten zwar besser ging, auch durch Kredite von der BRD, Honecker, ja, einfach sein Volk ein bisschen mehr zusammen vom Tisch fallen lassen konnte, aber das ist das ganz Falsche, wenn man es nicht verbindet mit der sozialistischen Ideologie, damit die Leute begreifen, warum machen sie das hier, warum sind wir in dieser historischen Situation, warum verdienen wir hier weniger als im Westen, warum sehen wir da diese bunten Farbfernseher und sollen Produkte im Westen und das können wir uns hier nicht leisten, aber warum ist das trotzdem das bessere System und auch ganz klar, da gibt es gar nichts dran zu zweifeln und es gibt hier Fehler und Probleme, aber wir werden nicht von diesem Weg ablassen und dieses Land auch mit Waffengewalt verteidigen und ja, das ist das Problem, dass diese Ideologie nicht gepflegt wurde in der DDR, unter Honecker zumindest. Und dann das Materielle und Ideologische muss also Hand in Hand gehen. Und das ist eben auch in China das Problem, materiell dieser Aufstieg mit dem Kapitalismus, aber ideologisch dann auch vernachlässigt. Und mit diesen dialektischen Erwägungen können wir dann enden und sagen, also ich will auch einfach immer diese materielle Notwendigkeit, diesen Trieb und Drang, das Verlangen zu podcasten. Und das ist materiell, das ist körperlich, das ja, fließt aus meinem Körper raus. Und aber es ist ja doch auch was Ideologisches, ideelle Theorien und Konstrukte kommen dabei ja rum. Und genau, das kann ich hier Aussagen und damit den Schlusspunkt wirklich ganz hart setzen und da gar keinen Zweifel dran lassen. Das wird hier nicht die 2-Stunden-Marke knacken, sondern dann nähern wir uns jetzt an, aber da werde ich mich davor noch zurückdrücken und drängen und ja, den Rückzug den Geordneten antreten und sagen gute Nacht und auf Wiederhören. Und es war mir eine Freude, hier euer Podcast-Vater sein zu dürfen für diese Folge, Episode Nummer 133 bei Tischlein.